Hallo da draußen, eure Dysonauts haben für euch ein neues Thema vorbereitet und heute sitze ich hier mit Peewee, dem Captain höchstpersönlich. Hallo Peewee.
Hallo Philipp, ich grüße dich sehr herzlich.
Das ist aber nett von dir, Dankeschön.
Ich wollte jetzt sagen, es ist mein inneres Blumenpflücken, aber...
Das kannst du ruhig sagen, ist es mir ja auch.
Okay, es ist mir ein inneres Blumenpflücken, weil gerade für das Thema, weswegen wir uns beide hier heute zusammengesetzt haben, könnte man sagen, dass wir uns auf verschiedenen Spielwiesen tummeln.
Oh ja, oh, das ist gut, das ist richtig gut. Also, kleine Einstiegsfrage, in welchem Szenario befindest du dich denn gerade so?
Ich befinde mich gerade im Szenario, ein Tag arbeiten, ein Tag frei.
Oh, okay, hätte ich bloß nicht gefragt.
Na, wollte ich gerade sagen, da befinde ich mich gerade. Ansonsten befinde ich mich gerade im Szenario Tempest Rising, so ein bisschen zocken, videospieltechnisch und viele, viele Tabletop-Projekte anfangen, aber irgendwie nicht weiterkommen und nicht zu Ende stellen.
Kennt man irgendwie. Ich glaube, das kommt vielen Leuten bekannt vor. Wunderbar. Dann schlage ich vor, wir hören das Intro und dann geht's richtig los mit dem Thema.
Würde ich auch sagen, Intro ab.
An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
Wir wollen heute über Szenarien sprechen, denn wir haben festgestellt, dass wir beide besonders gerne Szenarien spielen. Was heißt das überhaupt, Peewee? Das ist eine gute Frage. Wenn man von Szenarien spricht, man hat sofort was im Kopf. Man denkt so, ja klar, Szenarien. Ich habe uns mal eine Definition rausgesucht, was überhaupt Szenario bedeutet im Spielkontext. Die lese ich mal vor und dann können wir mal gucken, ob das für uns beide so passt. Das ist einfach die Definition von Wikipedia, kann also jeder überprüfen, ob ich das auch korrekt vorgetragen habe. Ein Szenario für Spiele gibt zusätzliche Rahmenbedingungen und alternative Spielziele für ein Brett-, Tabletop- oder Pen-and-Paper-Rollenspiel vor. Alternative Begriffe für Szenario in diesem Zusammenhang sind Mission, Spielmodus oder Auftrag. Ein Szenario liefert dabei oft eine Handlung bzw. Hintergrundgeschichte für die Konfliktparteien und damit die Motivation, warum sie überhaupt kämpfen. Durch den Wechsel des Spielziels und der Rahmenbedingungen erhöhen Szenarien den Wiederspielwert des Spiels. Das ist die kurze Zusammenfassung hier. Was denkst du?
Ich würde sagen, wir können jetzt einfach auf Abbrechen drücken und sagen, wir veröffentlichen die Folge.
Alles
und damit
gesagt.
Hat sich das ist alles gesagt zum Thema Szenario, würde ich sagen. Ne? Aber nein, das stimmt schon.
Mega.
Also das ist genau das, was Szenarien dann eigentlich bieten. Ne? Von daher, das hat derjenige, der das da geschrieben hat, schon richtig erfasst, ja.
Ich war auch total baff und dachte, das ist ja eine richtig gute Zusammenfassung, weil das so alles drin ist, was mir daran auch gut gefällt. Ne? Es liefert eine Geschichte, eine Motivation, irgendwie es gibt so ein paar Besonderheiten und es erhöht den Wiederspielwert. Also genau die Punkte, die ich mir auch vorher überlegt hatte. Ja, fantastisch. Sehr gut. Peewee, war nett mit dir.
Ja, fand ich auch. Nein. Wir gehen natürlich ein bisschen weiter und ein bisschen tiefer in die ganze Geschichte, weil wir wären nicht die Dysonauts, wenn wir das einfach nur über Wikipedia-Einträge hier vorlesen und daraus dann einen Podcast produzieren würden. Also von daher, das machen wir nicht. Da reden wir doch ein bisschen tiefer drüber. Philipp, vor einer Zeit hatten wir mal immer so ein bisschen so Kontakt, so bei uns auch in der Chatgruppe. Und das letzte Mal, dass du was gespielt hast, das war ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, das Star Wars am Rande des Imperiums war es, glaube ich.
Ja, korrekt.
Was habt ihr denn da für ein Szenario gespielt?
Das Szenario war, die Spielenden, also die Charaktere, wurden verfolgt, weil sie sich mit einem Gangsterboss angelegt hatten. Ja, sollte man vielleicht nicht machen. Und sie waren auf der Flucht und mussten ihre Verfolger abschütteln. Und weil dann aber die Stadt, in der sie sich aufhielten, quasi durchkämmt wurde und durchsucht wurde nach ihnen, mussten sie auch noch nach einer Fluchtmöglichkeit Ausschau halten. Also das Szenario, könnte man sagen, war Flucht vor einem Kartell oder von einer gegnerischen Organisation.
Ey, voll super. Ganz ehrlich.
Übrigens das Einstiegsszenario, was im Starter-Set mitkommt. Ich finde das ziemlich cool zum Erklären.
Ja. Ach, das ist ja cool. Okay, dann muss ich da auch noch mal reingucken.
Kann ich dir nur empfehlen. Genau, das war das Szenario. Und wir können es ja gerade mal abgleichen mit der Definition, die wir eben hatten.
Ja.
Ob das alles so stimmt, ne? Also, es bietet eine Handlung und eine Hintergrundgeschichte. Ja, haben wir auf jeden Fall.
Ja.
Es bietet eine Motivation, warum wir überhaupt kämpfen. Definitiv.
Mhm.
Und es erhöhte den Widerspielwert. Also, das ist natürlich bei einem Pen and Paper interessant, finde ich, ne? Also, was heißt der überhaupt Widerspielwert? Weil da macht man ja eh immer was anderes. Da muss man es vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Aber die anderen beiden Sachen kann man auf jeden Fall abhaken.
Ja. Ich meine, beim Pen and Paper ist das halt immer so von wegen so, den Plan, den du geschmiedet hast, überlebt nicht den ersten Feindkontakt, sprich also deine Spielgruppe. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und genau das, was du sagtest, das habe ich jetzt auch erlebt, wo ich mit meiner Gruppe hier angefangen habe, D&D zu spielen und wir die verlorenen Minen von Delver gespielt haben. Und das habe ich damals mit der ersten Gruppe schon gespielt. Und gut, daraus sind dann irgendwie aus der Grundbox 2 Jahre geworden, wie ich dann schon mal erzählt habe.
Das ist ja Wahnsinn, okay.
Ja,
das
haben
ist doch
wir
dieses Einstiegsszenario von damals auch gewesen, ne?
Ja, genau. Aus der damaligen deutschen Grundbox für D&D 5. Und jetzt haben wir eine neue Spielgruppe hier von einer Arbeitskollegin, die wollte das einfach mal ausprobieren. Und jetzt haben wir genau denselben Plot quasi angefangen mit die verlorenen Minen von Delver. Und es entwickelt sich in eine völlig andere Richtung. Also von daher diesen Widerspielwert innerhalb dieses Szenarios.
Also komplett ab.
Genau, der weicht komplett ab. Das heißt für mich also von wegen so, ich kann dieses Szenario, so wie es eigentlich, ich sag jetzt mal gedacht ist, klar, auf einer Bahnstrecke spielen und einfach mal laufen lassen und gar nicht die Spielenden irgendwo links und rechts ablaufen lassen und neue Dinge erkunden. Wenn ich das so machen würde, aber im Pen and Paper, wie du gerade sagtest, ist es ja eine völlig andere Geschichte. Da musst du einfach mal drauf reagieren und gucken, was macht deine Gruppe denn eigentlich. Das hast du im Tabletop eben nicht, weißt du? Und deswegen finde ich das im Tabletop, diesen Widerspielwert, finde ich im Tabletop durchaus richtiger als im Pen and Paper.
Das war genau mein Gedanke vorhin. Deswegen habe ich auch kurz so in den kalten Moment, jetzt gleichen wir das ab, oder stimmt gar nicht. Es stimmt halt schon, aber auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Dadurch, genau, dass die Geschichte da halt von mehreren Leuten gleichzeitig erzählt wird. Ja, okay. Ich habe das, dieses Flucht vor dem Hutten, das kann man ja vielleicht sagen, sind vor dem Hutten geflohen. Das habe ich jetzt auch zum dritten Mal schon gespielt und auch komplett andere Richtung. Also wirklich, ich glaube, man hätte gar nicht von außen sagen können, dass es überhaupt mal die gleiche Mission war, ursprünglich. Ja, verrückt. Wann hast du das letzte Mal ein Tabletop gespielt? Oder nicht wann, sondern was war's? Das war eher so die Frage, die ich stellen wollte.
Boah, das ist eine gemeine Frage, weil daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe. Aber
okay. Dann vielleicht eines
der letzten. Ich glaube, es war entweder dieses Blood Bowl, diese Geschichte.
Blitz Bowl?
Genau, Blitz Bowl. Da auf den Namen kam ich gerade nicht. Oder es war eine OPR-Geschichte.
Aber ich glaube, an OPR kann ich mich auch erinnern, dass du davon erzählt hast.
Ja.
Aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Ist es bei dir eher Wochen oder eher Monate her?
Es ist schon Monate her. Also ich habe mich mal letztens so hingesetzt und habe einfach mal so innerlich reingehört, von wegen, so was für eine Art Hobbyist bin ich denn eigentlich. Und ich glaube, ich bin eher der Sammler, der Bemaler als der Spieler, weil Termine zum Spielen finden ist schwierig. Sowohl von meiner Seite aus als auch von anderen Seiten aus, sodass wir halt nicht über alles über einen Termin zusammenkriegen. Das ist sehr, sehr schwer. Den nächsten Termin habe ich mit dem lieben Verior. Da treffen wir uns Ende Mai, zu einer versuchten Runde The Old World.
Ja, mega cool.
Ne, also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber von daher, das ist sehr, sehr schwer. Aber ich
ganz
weiß
Grüße
noch das Szenario.
An der Stelle mal.
Ja?
Wenn wir gerade schon seinen Namen hier nennen, Verior, ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße, ne, an den Lieben. Ich freue mich. Ich glaube, der macht irgendwie Chaos-Kultisten oder irgendwie sowas. Dann gehen meine Ogre gegen seine Chaos-Kultisten. Also das wird ein spannendes Match, aber das ist eine andere Geschichte. Das hören wir zu einem anderen Zeitpunkt. Was ich aber noch weiß, um wieder zurück zum Thema zu kommen, was wir bei OPR gespielt haben. Mhm. Bei OPR ist da so gewesen, dass der liebe André da gewesen ist und der hatte Orks mitgebracht und ich hatte meine Elder. Und die Orks haben ein imperiales Treibstofflager gefunden, was sie natürlich für ihre Orkheizer und so weiter und so fort brauchen.
Ja.
Und das haben die Elder natürlich nicht ganz so gern. Und da entbrannte dann quasi ein Konflikt um die orkische Tankstelle. Das war
mega, ja.
Das war so mein letztes Spiel mit dem letzten Szenario, woran ich mich erinnere.
Wie kann ich mir das Feld ungefähr vorstellen, das Spielfeld?
Eine große Matte, 1,20 mal 1,80, ganz viel zerstörtes Gelände mit drauf. Mhm. Und in einem Viertel, nee, sagen wir mal, in einem Drittel hat sich dann immer mehr so dieser, ja, ich sag jetzt einfach mal, dieser Schrottplatz so ausgedehnt, wo in der Mitte ein Lager stand, wo ganz viele Benzinfässer drumherum waren.
Ah, okay.
Und da lag ein Marker zum Beispiel drauf und dann hatten wir, glaube ich, noch zwei Marker noch woanders irgendwo liegen. Aber die Story, die wir uns dann dahinter hergesponnen haben, war einfach halt, dass die Orks dann Treibstofflager gefunden haben, was es dann halt entweder zu erobern, zu verteidigen oder denjenigen wegzunehmen galt, der dann da gerade irgendwo am nächsten dran stand. Ja, das war
ich finde
so
das cool,
Ding.
Dass ihr für euch halt gleich eine kleine Geschichte ausgedacht habt, weil es könnte halt auch einfach sein, die kloppen sich auf irgendeinem Planeten. Aber nee, es gab eine Geschichte dazu. Das finde ich mega spannend.
Ja, natürlich. Natürlich.
Sehr cool. Und das heißt, dann gab es mehrere Marker auf dem Spielfeld.
Mhm.
Und die musstet ihr einnehmen, also so halten wahrscheinlich. Da musste jemand daneben stehen, könnte ich mir vorstellen.
Genau, das waren einfach nur kleine Blipse, die da irgendwo rumgelegen haben. Und ich sag mal, Umkreis von 3 Zoll oder sowas hast du das Missionsziel quasi gehalten. Und es blieb so lange deins, bis du es vom anderen weggenommen bekommen hattest. Also du konntest dahin, konntest die Fahne hissen, konntest dann dich wieder wegbewegen und so. Und so entstand dann auch so ein schönes, auch so hin und her, so wellenartig. Ne? Also die Einheit ging mal dahin, die Einheit ging mal dahin, die andere hat es dann da erobert. Und ja, das war total cool.
Das finde ich insofern cool, dass die Einheiten halt nicht nur nutzlos dann irgendwo stehen, sondern du kannst sie danach wieder wegnehmen. Das hat man halt auch manchmal, ne? Also
ja.
Schon erlebt, dass Einheiten dann nur da gewartet haben. Okay.
Ja, dann macht das keinen Sinn, ne? Wie war das denn bei dir?
Bei mir? Warte, ich hatte tatsächlich gerade noch eine Idee dazu, was das letzte war. Also erstmal nächste Woche bin ich verabredet zu Gangs of Rome.
Oh,
da freue ich mich schon sehr. Und ich glaube auch, dass meine letzte Partie ebenfalls Gangs of Rome war, wenn ich mich nicht irre, auf der Taktika. Das heißt also, wenn wir jetzt Stand heute, dass ich auch schon wieder 2 Monate nicht gespielt habe, aber immerhin.
Ja.
Es ist ja absehbar. Eine Woche noch ab Aufnahme jetzt.
Ja, sehr gut.
Und also gerade Gangs of Rome ist schon ja einfach sehr szenariobasiert oder sehr, sehr missionsziellastig. So. Also ich habe mir da so eine kleine Einteilung mal vorgenommen, wie ich Szenarien einteilen würde. Genau, aber vielleicht noch kurz auf deine Frage. Genau, Gangs of Rome war das letzte auf der Taktika, zusammen mit dem lieben Christian, der mir da die Regeln überhaupt erst erklärt hat. Das hat mir mega Spaß gemacht. So sehr, dass ich gleich eine Box mitnehmen musste und sie jetzt schon komplett angemalt habe mittlerweile. Da war das Szenario 2 ganz kleine Banden. Ich überlege gerade, wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Kämpfer nur pro Seite. Die sind beide auf einen Marktplatz gelaufen, wo halt ja der römische Mob, ne, die Bürger waren da so ein bisschen aufgebracht, sind da rumgedüst. Und in der Mitte gab es einen Sklavenmarkt, genau in der Mitte des Spielfelds. Und da waren 3 Sklaven, die da halt festgebunden waren. Und jeder von uns hat sich verdeckt einen der Sklaven ausgesucht, den man entweder befreien und mitnehmen oder umbringen musste. Man hat dem anderen aber nicht gesagt, was das Ziel war und welcher der 3. So, haben wir uns jetzt vorher notiert. Und dann sind wir da halt hingedüst, genau, man hat eben, ne, Gangs of Rome geht es ja darum, dass man auch den Mob so ein bisschen aufheizen kann und man kann den für sich nutzen, man kann in der Menge verschwinden und so weiter. Und ja, das war einfach super lustig, weil ganz viel so passiert ist. Dann irgendwie, ich weiß noch, Christian hat einmal, wollte er halt im Mob verschwinden, stattdessen hat der ihn aber angegriffen und weggetrieben und so, es war einfach, ja, war ein super schönes Ding so, hat mich sehr, sehr motiviert. Genau. No.
Sehr
und gut, ich hoffe mal, dass das in einer Woche ähnlich spannend und lustig abläuft.
Oh. Ja, okay. Vielleicht kommen wir dann nachher nochmal zu. Wenn wir vielleicht zu irgendeinem gewissen Punkt nochmal kommen, dann werde ich wahrscheinlich dein Beispiel nochmal aufgreifen und sagen, von wegen so, Philipp, siehste, das meine ich damit.
Ja, super gerne. Sehr, sehr gerne. Also ich hatte ja eben schon kurz angedeutet, ich habe mir so eine kleine Unterscheidung gemacht in 3 Kategorien. Du kannst ja mal sagen, ob du das auch so siehst. Und zwar gibt es einmal so die normale Feldschlacht. Das ist das, was ich zum Beispiel mit dem alten Warhammer Fantasy Battle so irgendwie verbinde. Das spielt, also damals, wie gesagt, habe das 1 bis höchstens 2 Mal im Jahr gespielt früher. Und dann hat man so, ja okay, puh, die Regeln sitzen nicht mehr ganz so. Wir machen einfach 2 Armeen, rennen einfach aufeinander zu und kloppen sich weg. So, das wäre so meine erste Kategorie. Das hat nicht viele Sonderregeln, einfach nur gleichwertige Punktezahl und dann geht's los. Das wäre so mein Schritt 1.
Ja.
Oder Punkt 1. Punkt 2 wäre dann so richtige Missionsziele schon mit mehr oder weniger symmetrischen oder auch genau entgegengesetzten Zielen. Das wäre zum Beispiel das, was du eben erzählt hast. Es gibt diese Tankstelle in der Mitte, beide kämpfen darum, aber es geht nicht nur darum, den anderen platt zu machen, sondern es geht um diese Punkte dabei. Da würde bei mir auch reinfallen, zum Beispiel eine Belagerung oder so eine typische Konvoi-Mission, ne? Wie sich die Pferdekarren müssen beschützt werden oder was auch immer. Ne? Ja, also jeder hat, glaube ich, jetzt ein Bild davon, was das sein könnte. Das ist so der zweite Punkt für mich. Und der dritte ist, das nenne ich jetzt einfach mal ein narratives Szenario. Und das gibt es nur ganz, ganz selten, kann ich schon mal so spoilern. Ein Szenario, wo wirklich vorgeschrieben ist, wer überhaupt mitmachen darf. Und da habe ich ehrlich gesagt nur ein ganz klares Beispiel hier gefunden. Und das ist das gute alte Herr-der-Ringe-Strategiespiel. Oder heute Middle-Earth-Strategy-Battle-Game.
Oh mein Gott.
Wo dann steht, ne, Aragorn macht mit, Legolas macht mit, drei Orks mit Speer machen mit und ein Uruk-hai macht mit. Das steht so ganz genau festgeschrieben, wer das ist, welche Bewaffnung die haben. Das ist ja der komplette Gegenentwurf zu dieser Feldschlacht bei Warhammer Fantasy, ne? Wo du sagst, 1000 Punkte, los geht's.
Das ist ja krass. Also das, ich überlege gerade, wo du das gerade aufgezählt hast, ne? So Aragorn und der und dann stehen da Orks mit Speeren und so weiter. Das bin ich jetzt gerade mal so in meinem Kopf in meinen Regelbüchern, die ich hier stehen habe und meinen Spielen, die ich hier so liegen habe. Einfach mal so im Kopf gegangen und habe überlegt, von wegen, sag mal, wo hast du das denn noch?
Ich prognostiziere mal, du wirst da lange suchen.
Ich werde wahrscheinlich lange suchen müssen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sowas bei Necromunda gibt.
Ja, okay.
Das könnte ich mir noch vorstellen.
Aber sind die so auch so klar festgeschrieben? Dann habe ich es einfach noch nie gesehen. Ich habe da einmal nur durchgeblättert.
Ja, zumindest so in den Einstiegsszenarien, soweit ich
weiß. Ah, ja, okay.
Weißt du, wo du das Spiel quasi erklärt bekommst, sodass dann da drin steht, du hast auf der Seite, hast du da einen Berserker stehen und da steht irgendwie eine Sister, was weiß ich nicht was. Und das Spielfeld wird so und so aufgebaut und so weiter. Und dann hast du das quasi Stand-up fertig.
Ja.
Aber ansonsten, die restlichen Spiele, lass mich mal kurz meinen Kopf mal drehen.
Nee. Also ich glaube einfach, nee, das gibt es, wenn überhaupt, nur sehr, sehr selten. Ne? Also mir ist noch ein Beispiel mittlerweile untergekommen, was da dran kratzt und das ist 200 Hours.
Ja,
ne, okay, diese Nachteinsätze im Zweiten Weltkrieg, worüber wir eventuell auch nochmal eine Folge machen wollten.
Nicht nur eventuell.
Ich würde mich freuen.
Auf jeden Fall.
Und da hast du es halt auch so, da hast du irgendwie einen Wächter mit Hund und einen mit der und der Bewaffnung und einen Scharfschützen. Also da ist es auch sehr, sehr genau. Die haben zwar keinen Namen, aber die sind zumindest auch festgeschrieben.
Ich glaube, da draußen gibt es viel mehr Spiele von dieser Art, über die wir gerade sprechen, als wir beide jetzt gerade im Kopf haben. Also ich denke mal, die Leute da draußen werden jetzt so langsam sicher ihre Hände wieder von den Haaren loslassen und aufhören, im Auto zu schreien, das und hier und jenes Spiel. Ja, oh Gott, seid ihr doof. Und, ne?
Also wenn das so sein sollte, würde ich mich total freuen. Leute, dann bitte schreibt uns das auf Discord, auf Instagram, irgendwo, weil ich, also das kann ich ja gleich schon mal sagen, das ist meine allerliebste Art zu spielen, wo es fest vorgeschrieben ist. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich liebe das, wirklich. Ich würde mich freuen, wenn ich noch mehr kennenlernen könnte.
Ist das vielleicht aber auch so eine Liebe, weil du teilweise auch, ich sag jetzt mal, in die Rolle so des Underdogs dann vielleicht irgendwo gerätst oder so? So, dass du dir denkst, von wegen, das ist gerade eine sehr, sehr auswegslose Situation, in der ich hier gerade bin und muss trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen? Oder,
das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr reizvoll, ja.
Weil ich sag mal so, diese erste Variante, eine offene Feldschlacht, das ist das, was mich bei TOW oder Warhammer Fantasy immer so ein bisschen angenervt hat. Ne? Also die Leute haben so geile Armeen bemalt und die haben, keine Ahnung, richtig, richtig schicke Geländetürme dahingestellt und haben Felsen gemacht und haben das Spielfeld sehr, sehr toll aussehen lassen. Naja, dann geht's los und dann passiert das, was du gerade nämlich sagtest, so von wegen so, du, der Turm in der Mitte, den müssen wir wegnehmen, den Bauernhof in der Mitte, den können wir auch nicht gebrauchen. Und dann ist das so wie an so einem Roulette-Tisch im Casino. Da kommt am besten einer mit so einem, hier mit diesen langen Stäben, weißt du, wo vorne diese Platte drin ist, wo
wir die so lang schieben, genau.
Ich wollte gerade sagen, wo die gerade diese Croutons durch die Gegend schieben, aber Croutons war was anderes. Diese Jetons durch.
Es wäre mir nicht aufgefallen, ich hätte einfach nur genickt.
Ne, also, gut, da kommt der Croutonschieber da um die Ecke und schiebt das ganze Gelände an die Seiten des Tisches.
Das finde ich total witzig, weil in meiner Erinnerung sehen auch Warhammer Fantasy Battle oder Warhammer Fantasy Tische immer so aus. Die haben ein schönes Gelände, aber steht immer am Rand, damit es nicht stört.
Ja, warum? Weißt du, das habe ich nie verstanden. Also, ich finde, da sind wir jetzt, glaube ich, schon mitten in dieser Diskussion drin bei diesen Szenarien. Gerade wenn wir bei deiner beschriebenen ersten Einteilung bleiben, finde ich es viel, viel schöner, wenn gerade auch bei solchen großen Spielen, bleiben wir bei Warhammer Fantasy oder Kings of War oder sowas, wenn die Spieler auch, ich sag jetzt mal, nicht nur einfach, ich komme von der kurzen Kante auf die kurze Kante und wir hauen uns einfach so lange auf die Fresse, bis irgendjemand anfängt zu weinen und nach Hause will und nach Mama ruft, sondern auch ein bisschen so mit dem Gelände taktieren muss. Sprich also, scheiße, da komme ich in Einzügen, komme ich da nicht rum und kacke, da verdeckt mir meine Baumreihe irgendwie die Sicht der Kanonen und so weiter auf irgendein Regiment, was da vielleicht irgendwie ankommen könnte und so weiter. Sowas finde ich doch viel, viel spannender, als sich einfach nur hinzusetzen und einfach zwei Figuren aufeinander loslaufen zu lassen.
Komplett. Und das muss man ja der Fairness halber sagen. Und ich glaube, jetzt ein paar Hände gehen jetzt hoffentlich noch von den gerauften Haaren weg. Die Spiele haben ja immer die Möglichkeit geboten. Auch Warhammer Fantasy Battle hatte ja alle Regeln der Welt, um ein richtig spannendes Spiel zu machen. Die Frage ist aber, wie wurde es dann wirklich gespielt? Und das war ja eher der kritische Punkt, dass das zumindest in meiner Wahrnehmung kaum jemand gemacht hat. Weil da gab es Regeln für Belagerungen, für Türme, für Sumpf, für Wald, alles. Es war alles da.
Aber die Leute nutzen irgendwie oder machen davon irgendwie keinen Gebrauch, ne? Ich weiß nicht, Philipp, liegt das irgendwie an den zusätzlichen Sonderregeln dann fürs Gelände? Liegt es daran, dass die Leute diese Sonderregeln dann in dem Moment, wo sie brauchen könnten, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben? Oder das Gelände sagt dir überhaupt nicht, hallo, ich bin das Gelände als Sonderregel in dem Buch? Sodass die Leute
ich würde sagen, das war zumindest bei mir der Grund, ja. Also, dass ich damals gedacht habe, nee, ehrlich gesagt, die Regeln in den Turm reinzugehen und also dann irgendwie passen gar nicht alle rein, aber alle dürfen mitschießen und manche müssen vielleicht auch unten warten. Weiß ich gar nicht, wie das war, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich weiß aber, dass es mich genervt hat damals.
Ja, genau.
Ja, und dann haben wir es eher weggelassen.
Und so geht's mir zum Beispiel bei OPR-Spielen auch, weißt du? Wenn du hast eine Ruine, dann hast du dort irgendwelchen Sumpf, dann hast du da irgendwelches Geröll und dann hast du dort irgendwelche Straßen, wo Panzer zum Beispiel ein bisschen schneller fahren dürfen, meinetwegen.
Ja.
Ich habe immer die Probleme damit, sowas dann halt auch auf dem Spielfeld zu markieren, damit es eben nicht aus dem Gedächtnis kommt. Weil welches Gelände hast du dann wie markiert? Weißt du, dann geht wieder die Rätselraterei los. Sag mal, haben wir das Gelände nicht als schwieriges Gelände gesagt? Oder, warte mal, die Ruine, konnten wir die jetzt betreten? Ja. Oder haben wir jetzt gesagt, das war jetzt irgendwie Schutt? Können die sich jetzt nur die Hälfte bewegen? Was war das denn alles? Also da hatte ich immer sehr, sehr viele Probleme mit. Das nervte.
Und dann halt ne, daran gemessen, dass du vielleicht auch nur wirklich einmal im Jahr zum Spielen kommst, da denkst du dir, dann vergessen wir das mal schnell.
Genau. Und dann, es wird schnell das nämlich so gemacht, dann wird nämlich über den ganzen Tisch gesagt, das gesamte Gelände, sprich, was du auf dem Tisch gestellt hast, das zählt als schwieriges Gelände und du kannst dich nur noch die Hälfte bewegen, fertig. So, das war alles.
Mhm.
Aber es hängt ja auch hinter dem Potenzial zurück.
Komplett. Vor allem ist da auch ja immer, wie wir schon beide gesagt haben, so schön aus. Der Bauernhof oder dieses Gehöft von Warhammer Fantasy, was jetzt auch neu aufgelegt wurde, ne? Dieser Bausatz, der ist ja wunderschön. Der sprüht ja vor Warhammer Fantasy Energie.
Das ist
einfach
so.
Mega. Ja.
Das ist so.
Umso schader, das ist, weiß nicht, ob das Wort schader gibt, aber umso bedauerlicher, dass es dann nicht genutzt wurde. Ja.
Genau. Das würde mich jetzt mal interessieren, was die Community da draußen macht, ne? So, ob ihr da draußen mit, wenn ihr sowas spielt wie Rank and Flank oder Rank and File, macht ihr wirklich dann solche wunderschönen Tische fertig und lasst das Gelände auch so stehen und sagt ihr von wegen, naja, so what, ne? Muss der Gegner sich halt um das Gebäude bewegen, hat er halt Pech gehabt. Oder schiebt ihr das dann auch so an die Seite, was ist denn dann euer Spielstil? Und vor allen Dingen, wenn ihr es an die Seite schiebt, warum? Das würde mich...
Weil also, dann kann man es ja eigentlich auch wegräumen, weil dann stört es ja nur, dann macht ihr nur das Spielfeld kleiner.
Dann machst du Spielfeld kleiner, dann kannst du dir die ganze zusätzliche Arbeit kannst du dir sparen, indem du irgendwelche Bäume noch irgendwie fertig machst oder irgendwelche Ruinen fertig machst, damit du sagst von wegen, hey, guck mal, für unser nächstes Spiel habe ich ein bisschen Gelände gebaut. Kannst du es auch im Mini stecken, oder?
Das ist ein sehr kluger Gedanke, da hast du vollkommen recht.
Also, weiß ich nicht.
Richtig.
Weiß ich nicht.
Also, ja. Was wir tatsächlich, ich glaube, das war aber auch bei OPR, das letzte Mal gemacht haben, da gab es so verschiedene kleine Waldgebiete, also es waren so Dschungelgebiete, die waren über das Feld verteilt und das waren einfach dann Sicht- und Bewegungsblocker, dass man sich halt darum bewegen musste. Das war jetzt auch nicht die hohe Kunst der Sonderregeln für Gelände, aber immerhin musste man halt taktieren, ne, weil man kam nicht durch.
Ja.
Man konnte auch nicht durchschießen, haben wir gesagt. Ne? Man musste irgendwie außen rum. Naja, immerhin.
Es ist auch keine dumme Idee. Ne? Also ich sag jetzt mal so, kann man ja auch versuchen, mit dem Gelände auf dem Tisch gerade so ein Spiel vielleicht auch neu zu lernen, was Sichtlinien angeht, was Bewegung angeht, was, oh mein Gott, was passiert jetzt eigentlich, weil ich jetzt gar keine Bewegungspunkte mehr übrig habe und stehe jetzt mitten, dann stehe ich plötzlich auf der offenen Lichtung, ne, hab dann nur noch drei Wälder hinter neben mir stehen und von allen drei Seiten kann der Gegner mich im Prinzip mit seiner vollen Reichweite seiner Waffen irgendwo traktieren, dass man aus solchen Fehlern dann vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen so das Spiel lernt, ne? Weil Lernen durch Schmerz geht meistens am besten.
Oh, weil, aber stimmt.
Ja, es ist so. Was soll ich denn dazu sagen?
Mhm.
Ne? Wenn du einmal so einen Fehler gemacht hast, so irgendwie, keine Ahnung, weil du eine Sonderfähigkeit bei der Minis vergessen hast oder irgendwie was, dann wirst du die beim nächsten Spiel, wirst du die nicht wieder vergessen, weil ich spreche da aus Erfahrung. Also, ne, wenn man dann auf seinen Charakterbogen drauf guckt und dann denkt von wegen, oh scheiße, dein Commander hatte ja die Fähigkeit, wieso hast du die in dem Moment, wieso hast du die nicht benutzt?
Genau, und das weiß man halt meistens, oder das erkennt man erst in dem Moment, wenn er schon vom Feld genommen wird.
Ja, natürlich.
Da guckt man sich nämlich so traurig nochmal den Bogen an und so, ach Gott, nein, das hättest du doch verhindert. Ja,
ja,
stimmt.
Genau. Mhm. Ne? Ich habe die Fähigkeit gar nicht genutzt. Oh, scheiße, der hätte dann ja auch dann, was ich dann, einen besseren Würfelwurf auf Angreifen oder sowas hätte der gegeben, weil, ne, irgendwie sowas, ja.
Ja, schon bedauerlich. Ja.
Ist schon bedauerlich. Mhm. Naja.
Das heißt, wir fassen zusammen, leeres Feld mit zwei Blöcken, die aufeinander zurennen, ist nicht so geil, aber besser als gar nicht zu spielen.
Das ist jetzt auch eine gewagte Aussage, ne? Also, ja, du hast schon recht, ne? Besser als gar nicht spielen, ne? Also besser sich dann über sowas dann hinsetzen und irgendwie Würfel werfen, als sich gar nicht zu treffen. Das sehe ich vollkommen ein. Aber ich bin auch so eine, weiß ich nicht, ich bin so eine Geschichten- und Szenariosau irgendwie.
Mhm.
Also mir macht's am meisten Spaß, wenn ich wirklich irgendwo im Hinterkopf eine kleine Geschichte habe und nicht einfach nur von wegen, ach du komm, wir stellen mal, keine Ahnung, irgendwie zwei Trooper dahin und ein Jedi auf die andere Seite und mal gucken, was da so geschnitzelt wird.
Ja, verstehe ich komplett. Ja? Dann schlage ich vor, dann gucken wir uns mal die zweite Kategorie genauer an. Die habe ich ja einfach Missionsziel oder symmetrische, meinetwegen auch asymmetrische Missionen, habe ich sie genannt, oder Szenarien. Und das wäre zum Beispiel sowas wie, ne, was du schon gesagt hast, mit den Missionszielen in der Mitte, die man einnehmen muss, oder der Konvoi, der begleitet werden muss. Oder ich habe hier gerade mal einfach von Age of Sigma, weil die haben das von Anfang an hier eingeführt, habe ich hier einmal was vorbereitet. Zum Beispiel, dass das Schlachtfeld ist in sechs Punkte eingeteilt, oder sechs Bereiche, sechs Sechsel wäre dann die richtige Einteilung.
Oh,
und dann wird jede Runde zum Beispiel Würfel geworfen und je nachdem, welche Zahl der Würfel zeigt, ist dann in einem anderen Bereich ist dann das Missionsziel für diese Runde.
Ey, das ist auch witzig.
Ja, auf jeden Fall super witzig, ne? So, das ist nur mal so als ein Beispiel, wie kreativ das auch sein kann.
Okay, lass uns mal kreativ weitergehen in dieser Mission, weil gerade fängt mein Hirn so ein bisschen an, in fünf Dimensionen weiterzudenken. Wenn wir dieses Szenario jetzt gerade nehmen, was du gerade hast von Age of Sigma, mit diesen sechs Zellen dort und so weiter, jetzt könnte man eine super geile Story draus spinnen, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Oder man könnte das Szenario sogar umwandeln, indem man einfach sagt, das ist das Missionsziel nicht, sondern jede Runde wandert dieses Ding halt W6 irgendwo hin und plötzlich bildet sich dort ein Portal und es kommen vielleicht bei Age of Sigmar kommt eine dritte Fraktion damit hinzu, die dann der gegnerische Spieler dann halt mit plötzlich dann kontrollieren darf, ne? Also was ich nur eine Figur, die aber dann irgendwo Terror macht. Weißt du, die auch gar nicht dann...
Richtig gut, ja.
Die auch gar nicht irgendwie vielleicht dann den Rest des Spiels überdauert, sondern immer nur für diesen einen Zug da ist und dann nachher plötzlich wieder einfach so plupp verschwindet.
Ja, also vor allem ist es ein ganz anderes Szenario, genau.
Ist ein ganz anderes Szenario.
Ne, allein schon, wenn man sich wieder vorstellt, euer Szenario mit der Tankstelle, ich fand die Bezeichnung finde ich so gut, dann wäre da halt immer aus dem Warp irgendwas rausgekommen. Ist ja egal was, ne? Irgendein NPC quasi.
Ja, genau.
Wo du halt gerade auf gar keinen Fall sein willst, weil der macht richtig Stress.
Ja, genau. Und keine Ahnung.
Ich lache schon bei der Vorstellung.
Ja, oder keine Ahnung, lass es irgendwie, könnte man ja sagen, irgendwie Schrottplatzhunde sein oder so.
Mhm.
Oh, ne, jeder hat in so einem Schrottplatz-Film oder irgendwie sowas, hat er immer gleich so irgendwie so die Bulldogge irgendwo im Kopf, ne, die dann einfach so über diesen Schrottplatz pest und angreift oder Leute, die dort einbrechen wollen, gleich irgendwie den Hintern beißen will. Und so könnte man das da auch machen.
Als du am Anfang gesagt hast, da ploppt was auf, da kam mir noch der Gedanke, was ist, wenn du immer würfelst und bei dem Würfelergebnis, bei den Sechseln, kommt immer ein zusätzliches Missionenziel. Das heißt, in der ersten Runde hast du nur eins, in der zweiten hast du schon zwei. Und dann werden es immer mehr, dass du dich halt immer mehr aufteilen musst. Aber ganz anderes Szenario wieder. Dass es nicht wechselt, sondern hinzukommt. So.
Boah, und derjenige, der natürlich dann mit vielen kleinen Einheiten da
der ist dann auf mit aufs einmal Feld vielleicht im Vorteil, wenn er bis dahin überlebt. Ja.
That's it. Genau richtig, ne? Der ist zwar nicht so schlagkräftig, aber er kann halt durch seine, ne, ich habe viele, viele Einheiten, die ich irgendwo hinschicken kann, ist er durchaus mobiler als der andere.
Finde ich so lustig. Wir reden jetzt seit 2 Minuten über diese Variante. Einfach, ne, dass man halt irgendeinen Twist noch so mit reinbringt. Ja. Einen Twist. Wir grinsen beide die ganze Zeit nur, weil total. Es irgendwie schon Spaß macht beim Ausdenken. Ja, mega gut.
Total. Ich hab noch eine Idee. Zum Beispiel, wir nehmen wieder dieses Sechstel und innerhalb dieses Sechstels geht plötzlich ein Portal auf und verschluckt deine Einheiten und spuckt die auf einen anderen Sechstel wieder aus.
Ja, ist das gut. Das ist mega gut.
So, plupp, weg bist du.
Ja. Das ist ja mega
so, als wenn du bei Stalker bist oder sowas. Und dann kommt so eine Anomalie und so weiter und so fort und die snackt dich weg. Also irgendwie sowas. Also ihr merkt schon, ne? Also es ist nichts Langweiliges, als einfach nur 2 Truppen gegeneinander zu schicken und dann einfach zu würfeln. Also da könnt ihr auch irgendwie, keine Ahnung, Kronkorken hinlegen, weil ihr euch mit Bier zugeballert habt und nehmt einfach diese Kronkorken als Püppis und würfelt. Brauche ich keine Püppis aufstellen.
Oh, ich habe gerade richtig Bock, mit so einem Zufallsfaktor irgendwas zu spielen. Das ist richtig gut. Ich habe ja schon 2-3 Mal den Karren oder den Konvoi erwähnt. Das ist so eine meiner schönsten Szenario-Erinnerungen, die ich auch habe. Und zwar bin ich damals irgendwann, ich weiß nicht, schon ein paar Jährchen her, bei Saga eingestiegen mit meinen Anglo-Dänen. Mhm. Und das war, glaube ich, die erste oder zweite Mission, die ich jemals gespielt habe. Halt, ja, so ein Wagen einfach, der da begleitet wurde. Und also der musste von der einen kurzen Kante zur anderen kurzen Kante. Und an den langen Seiten waren Wälder und da waren halt die ganzen gegnerischen Einheiten versteckt auf beiden Seiten. So, und der Mensch oder die Fraktion, die den Karren begleitet hat, musste zuerst aufstellen und dann konnte der andere den Hinterhalt quasi danach platzieren. Ja. Mega gut einfach. Und ich auch jetzt wieder, grinse einfach bei dem Gedanken daran, weil du hast sofort eine Geschichte im Kopf, ne? Dann irgendwie viel zu spät wird dann bemerkt, dass da jemand im Busch sitzt und dann kommt schon der Pfeilhagel und haut gleich die erste Einheit um und dann versucht sich zusammenzuballen, ein paar versuchen vorzupreschen. Mega gut.
So, und das Szenario nimm jetzt nochmal und mach doch nochmal Wettereffekte zu.
Mhm. Oh ja, oh, Wettereffekte, sehr schön. Mhm.
Keine Ahnung, so, es fängt plötzlich in Strömen an zu regnen, Sturzregen kommt runter und der Karren verliert die Hälfte an Geschwindigkeit.
Ja. Oh, wie schrecklich für denjenigen.
Weißt du? So.
Ist das gut, ja. Oder halt alle Einheiten sind halbiert, also in der Bewegung. Ja. Also die Angreifer werden auch auf einmal aufgehalten, weil es regnet. So.
Genau, und können nicht mehr richtig zielen oder irgendwie.
Genau, was, dann hast du auf einmal eine ganz andere Ausgangslage. Ja, mega gut. Gefällt mir. Mhm.
Das weiß ich nur nicht, ob das viele andere Spieler auch da draußen machen, ob die sich jetzt einfach irgendwo ein Szenario nehmen und das einfach auch gedanklich einfach irgendwo abändern und gedanklich abändern und einfach, ich sag jetzt mal, das sind ja keine wilden Hausregeln, das ist ja einfach nur ein kleiner Nebensatz, wo plötzlich diese, ich sag mal, Wettereffekte einfach irgendwo niedergeschrieben werden müssen und fertig.
Also bei manchen Spielen gibt es das ja auch schon. Ich glaube sogar auch bei Age of Sigmar, das habe ich dann wenn noch nie gemacht, aber gibt es glaube ich auch. Wo es mir auf jeden Fall einfällt, das ist bei Star Wars Legion. Zumindest in der Version, also in der ersten Edition noch. Zweite würde ich mich jetzt nicht für verbürgen, aber ich glaube, da ist es auch drin. Da hast du vor jeder Mission immer 3 Karten gezogen. Die erste besagt die Aufstellungszonen, also vielleicht war es auch die zweite, aber auf jeden Fall eine besagt die Aufstellungszonen. Ne, bist du in den gegenüberliegenden Ecken, bist du an den langen Kanten, an den kurzen Kanten, wie auch immer. Die zweite ist dann, was ist überhaupt das Missionsziel? Worum spielen wir hier heute überhaupt? Und das dritte ist, welche Bedingungen gibt's noch? Und dann zum Beispiel stellt man nur die Hälfte auf und die andere Hälfte kommt später nach als Sprungtruppen oder gibt es einen Sandsturm und man sieht nichts, das heißt, die Reichweiten sind eingeschränkt. Mhm. Also einfach, das waren so ganz spannende Sachen nochmal, die es komplett verändert haben. Das fand ich immer sehr cool.
Ja, und vor allen Dingen sind das auch Sachen, die musst du dann irgendwo taktisch dann natürlich auch in deine, ja, in deinen Spielablauf irgendwo integrieren. Mhm. Sondern du kannst nicht einfach nur sagen, ich sehe dich da hinten, ne, weil es sind irgendwie 15 Zoll entfernt und deswegen kann ich dir meinen Blaster um die Ohren hauen und so.
Nee, du musst ganz anders taktieren auf einmal, genau.
Genau, du bist ein ganz, ganz anderes Spiel dann quasi gewohnt. Was dann natürlich dann wieder auch die Geschichte dann halt wieder spielbar macht, wo du dann vielleicht sagst, was haben wir denn heute in der Mission für andere Umstände, so nach dem Motto, die mich dann dazu verleiten, vielleicht diesmal völlig, völlig anders an die ganze Geschichte ranzugehen.
Genau, und pass auf, wir beide treffen uns, haben die gleiche Armee wieder am Start, ziehen einfach andere Karten und es ist ein komplett anderes Spiel, obwohl es die gleiche Map ist. Es könnte sogar die gleichen Aufstellungszonen und Missionsziele sein, wenn auf einmal die Wetterbedingungen anders sind.
Ja, genau. Ne?
Auf einmal sind meine Fernkampfeinheiten mit der langen Reichweite völlig nutzlos und so weiter. Ne? Kann man sich dann ja ausmalen. Mega. Ja, genau.
Mhm. Oder, keine Ahnung, du hast einen Sandsturm oder irgendwie sowas und deine Sprungtruppen, die kommen nicht automatisch im zweiten Spielzug, sondern du musst im zweiten Spielzug dann irgendwie würfeln und auf eine 5 plus kommen die. Mhm. Dann vielleicht im dritten kommen die dann irgendwie auf eine 4 plus und so. Weißt du, so könnte man vielleicht auch irgendwie überlegen, ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das da machen kann oder so.
Also ich muss sagen, mit diesen Karten dazu, das hat Star Wars Armada hat das auch schon gemacht. Das habe ich einfach nicht ganz so oft gespielt, deswegen ist mir das eben nicht gleich eingefallen. Da war es aber ähnlich, ne? Also auch die Missionsziele und noch zwei andere Karten. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber es waren auch drei. Ich glaube, die Aufstellung war immer gleich, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, da wurde auch das Spiel immer moduliert durch diese Karten. Das fand ich eigentlich immer ganz cool. Ja, okay, also auf jeden Fall sind wir uns beide erstmal einig, das ist schon mal, das ist ein ganz anderer Schnack auf einmal.
Das ist total anderer Schnack und ich bin gerade im Überlegen, ob es überhaupt sowas da draußen gibt, so eine Art Szenario-Pack für, egal welches Wargame du spielst, du kannst einfach generisch irgendwelche Karten ziehen, die das drumherum dann halt vielleicht verändern. Ich sag mal, es gibt vielleicht ein Kartenpack, was generisch ist, dann gibt es eins für Fantasy, dann gibt es eins für Sci-Fi, aber dass es sowas gibt, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Aber das wäre doch mal eine geile Nummer, wenn man sich einfach mal so hinsetzt und einfach mal so ein paar Karten dann überlegt, die man dann halt zusätzlich, egal welches Spiel es ist, dann einfach mit reinzieht.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich weiß von wirklich vielen Spielen, wo sowas einfach schon mit drin ist, ne, wo du auch sehr viel zusammenwürfelst. Sigmar ist ja jetzt nur eins davon oder eben ne, Legion. Aber klar, warum? Niemand hält dich doch auf. Ist doch dein Spiel zu Hause.
Ja, natürlich. Ich glaube, dass OPR ja sowas gemacht hat in den vollen Regeln. Was danach, aber sind das nach 32 Seiten oder irgendwie sowas?
Auf den letzten Seiten hinten, du hast vollkommen recht.
Genau, da ist ja irgendwie so eine Art, ich sag jetzt mal Missionsgenerator da mit bei und auch was hast du für Umstände und so weiter und so fort. Also dort ist es ja quasi schon mit drin, aber das ist natürlich sehr, sehr auf OPR spezialisiert, aber etwas Allgemeines so für jedes Spiel, was man da halt nehmen kann, halt ne, wie gesagt, nimm's halt in generisch Sci-Fi, Fantasy, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Also
ich auch nicht. Wahrscheinlich scheitert es auch meistens dann daran, dass die Spiele sich dann doch ein bisschen zu sehr unterscheiden. Ne, dass jemand dann irgendwie nochmal eine Idee hatte, dann, nee, hier passt es nicht. Und dann, deswegen hat man vielleicht noch nie davon gehört.
Möglich.
Aber eigentlich spricht er überhaupt nichts gegen. Überhaupt nichts.
Nein, überhaupt nicht. Oh, das klingt schon wie so ein Dysonauts-Projekt, was wir mit der Community
machen. Ja, ich habe auch schon wirklich.
Lass uns geil. Lass uns solche generischen Karten machen und wir veröffentlichen sie als PDF-Datei oder irgendwie was.
Ich fände es ziemlich cool. Okay, gleich mal notiert.
Ja, gleich, ja. Mhm. Ah, verdammt.
Ich habe da noch ein, zwei andere nette Beispiele gefunden. Zum Beispiel habe ich hier gerade neben mir liegen. Ah, mal gucken. Wir hatten noch mal über die Rampant-Reihe gesprochen. Und ich habe hier das
blauen Bücher.
Ja, genau, die Blue Books von Osprey. Ich habe hier gerade Lion Rampant in der ersten Edition neben mir. Und da gibt es die Mission, oder? Sie heißt, also auf Deutsch übersetzt, Würstchen mit Senf.
Warum auch immer.
Ja, da ist das eine ganz kurze Geschichte dazu, aber das führt jetzt zu weit. Die Überlegung dabei ist aber, dass auf dem Spielfeld überall, also jetzt steht hier Heuballen oder so Karren oder mal eine Scheune oder so verteilt sind. Und die eine Fraktion will die anzünden und die anderen will die anderen davon abhalten. So, das ist die Kurzfassung.
Okay.
So, ja. Und man hat sofort wieder ein Szenario im Kopf, also Szenario, wie das aussehen könnte. Ne? So ein verzweifelter Kampf und vielleicht schafft man es auf der einen Seite des Spielfelds zu dominieren und dabei muss man die andere aber vernachlässigen. Mega.
Das ist ja witzig. Okay, aber warum das jetzt Würstchen in Senf heißt?
Also, wenn es dich schon interessiert, ich sag mal hier, der...
Ja,
der
also jetzt mal ehrlich, ohne Scheiß. Also ich glaube, die Leute sitzen da draußen, knabbern an den Nägel und wollen natürlich wissen von wegen so, was hat denn jetzt eine brennende Scheune mit Würstchen und Senf zu tun?
Also Henry V. hat wohl mal gesagt, also ich übersetze jetzt frei, ein Krieg ohne Feuer hat keinen Wert, ebenso wie Würstchen ohne Senf.
Hm. Okay, es ist ein weiser Mann gewesen, dieser Henry.
Ja, offenbar.
Ja, sehr schön.
Nicht lustig,
schön,
wie man auch das aus dem Zitat einfach ein Szenario gemacht hat. Genau. Das ist da eben auch
total geil.
Ja.
Ja, aber genau so ist das, ne? Also, dass du dann halt genau in solchen Sachen da man natürlich auch gucken musst, dass du vielleicht, wie du es gerade sagtest, ne, eine Flanke aufgeben musst, damit du eine andere dann irgendwie halten kannst, ne? Und ich erwische mich jedes Mal dabei, ne? Also wirklich, das musst du mal warten, wenn wir mal spielen sollten. Es kann sein, dass ich meine Truppen nicht nah beieinander lasse, sondern dass ich sie so weit auseinanderziehe, dass es nachher überhaupt gar keinen Vorteil mehr bringt und so weiter. Also das habe ich sehr, sehr häufig, dass ich einfach meine Truppen so weit nach vorne schicke und dann nach links abbiegen lasse und die anderen biegen nach rechts ab und die anderen bleiben hinten stehen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so noch so aus den Echtzeit-Strategiespielen von früher ist das noch so drin, weißt du, so Scouting, so, ne, du schickst einen Truppenteil nach vorne, damit die erstmal gucken können, was ist hinter dem Kriegsnebel und mal so schauen, was das ist, ne. Was mich natürlich wiederum zum nächsten bringt, Philipp, hast du schon mal ein Spiel gespielt mit Kriegsnebel?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich mit einem Freund mal, also wir haben darüber mal gesprochen, aber ich überlege gerade, ob wir es auch umgesetzt haben. Ich fürchte aber ehrlich gesagt, nein. Ich habe schon oft davon so, ne, dass man dann irgendwie so Marker hinlegt oder dass man irgendwie, oder Pappkärtchen oder irgendwas, wo dann unten drunter steht, wer da ist und ob da jemand ist.
Ja, genau.
Aber ne, ich fürchte, da muss ich passen.
Genau, und das ist eine sehr, sehr coole Erfahrung, wenn man das mal gemacht hat. Also ich glaube, das ist nicht in jedem Spiel irgendwie gut zu machen. Können wir gleich nochmal eben ein bisschen vielleicht drauf eingehen. Aber was mich so dermaßen beeindruckt hat, war, ich habe mit dem Entwickler, dem Martin Feller von Kugelhagel, habe ich mal eine Runde Kugelhagel gespielt. Und dort war auch eine Funktion, die er mit eingebaut hat, und das war halt Nebel des Krieges. Und dann bin ich mit meiner bin ich vorgegangen und dann lag da wirklich halt, so wie du sagtest, lag halt ein Kärtchen halt. Und dann ist genau das passiert, man hat es umgedreht und dann hieß es dann von wegen so, ja, doch nichts drunter.
Mega.
Hat sich wohl dein Anführer, deine Einheit, hat sich wohl irgendwie, keine Ahnung, ne, hat wohl ein Gespenster gesehen und hat seine Truppen dann dahin geführt so und hat gedacht, wir können da irgendwie im Hand-zu-Hand-Gemenge dort irgendwie Bajonette austauschen. Hat nicht funktioniert, ne. Und jetzt stehst du da mitten vorne mit so einer Einheit und rechts und links liegen ja auch noch Karten.
Ich bin fasziniert, ja.
Und dann stehst du da und plötzlich wird dann eine Karte aufgedeckt und dann heißt es dann auf einmal, Horrido, dort steht eine Einheit und dort steht eine Einheit und übrigens, die schießen jetzt auf dich.
Das ist ja fantastisch.
Also das ist wirklich eine, ja, total abgefuckte Erfahrung, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bewundere jedes Tabletop, was irgendwie mit dieser Art Nebel des Krieges irgendwie arbeitet.
Da muss ich aber jetzt fragen, das heißt, deine Einheiten waren aber offen?
Meine Einheiten waren erstmal offen, also in dem Szenario und deswegen das ist nicht automatisch so. Ja. Zumindest kenne ich kein Spiel, was automatisch so gleich mit Nebel des Krieges hantiert, wo du nur, ich sag jetzt mal, Chips so durch die Gegend schiebst und dann plötzlich sagt, der Chip möchte den Chip angreifen oder erkunden oder sowas. Das weiß ich gar nicht, ob es sowas gibt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gibt. Ich komme gerade nicht so richtig auf den Namen. Das, was dem gerade am nächsten kommt, warte, das ist ein System wie im Zweiten Weltkrieg. Chain of Command. Hast du das schon mal dir angeguckt?
Nee. Habe ich noch nie gespielt.
Und zwar ist die Aufstellungszone mit Nebel des Krieges oder Aufstellungsphase. Und zwar läuft das so ab, du hast das Gelände komplett vor dir und ich glaube, du machst das auch mit Markern, das weiß ich aber nicht so genau, da darf man mich gerne verbessern. Und du platzierst für jede Einheit von dir einen Marker irgendwo, halt, also ne, von dir startend, läuft die sozusagen los so und platzierst die irgendwo in Deckung. So. Und dann platziert der Gegner eine und dann platzierst du wieder eine und das geht so lange, bis sich zwei davon theoretisch sehen könnten. Und dann ist die Aufstellungsphase vorbei. Dann werden die Einheiten dazu platziert, weil so lange ist man ja im Schatten oder in Deckung vorgelaufen, man hat sich nicht gesehen gegenseitig.
Nee, das ist ja auch abgefahren.
Ein mega spannendes System. Wahrscheinlich ist es in echt nochmal ein bisschen cooler, als ich es jetzt darstellen konnte, aber die Idee dahinter wird, glaube ich, klar. Ne, dadurch kannst du halt auch selber dann entscheiden, wie weit du schon vorgehst, wo du dich platzierst.
Ja, ja.
Wenn du dich aber zu gut platzierst, also auf einem Hügel vielleicht, kannst du vielleicht auch besser gesehen werden.
Ja? Ja gut, und in dem Fall kannst du wahrscheinlich auch besser gucken. Muss man ja, ne, auf beiden Seiten dann gleich mal irgendwie machen, ne?
Ja genau, das ist natürlich ein Abwägen, das meinte ich damit. Genau, du hast dich da platziert und dachtest, das ist ziemlich clever. Dann geht aber vielleicht der Gegner da auch ganz schnell ran mit seiner Scout-Einheit, wo alle noch verdeckt sind. Und dann bringt dir das gar nichts mehr.
Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das gewesen ist, aber da war auch irgendwie so eine Geschichte von wegen mit Aufklärung. Und da musstest du aber würfeln, ob du diese Einheit dann aufgeklärt hast und dadurch dann ersehen konntest. Ich glaube, lass mich jetzt lügen, korrigiert mich da draußen, aber es könnte bei Battle Group gewesen sein. WW2-Spiel, 15mm, was zum Beispiel Tobi relativ gerne spielt und der Daniel hier, der André.
Das habe ich noch nie gespielt.
Sehr, 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 sehr interessant. Also ich glaube, da war das auch mit aufgeklärt. Wie gesagt, ne? Schreibt gerne, also wenn ihr ein Spiel da draußen kennt, wo das auch so läuft mit Aufklärung, gerade so Nebel des Krieges und so, das würde mich dann schon mal interessieren.
Ja, super gern.
Weil das sind so Mechaniken, ich glaube, damit macht man noch zu wenig. Bei OPR glaube ich, dass es dort sowas gibt.
Ich glaube auch, dass ich Fog of War da mal auf so einer Karte gesehen habe, eben gesagt, am Ende des Systems, also des Regelbuchs. Von diesem Chain of Command gibt es auf jeden Fall auch eine Community-Version im Star Wars-Universum. Wer daran nochmal Interesse hat, aber sagt, WW2 ist nichts für mich. Und die Marker, die man für das Spiel benötigt, die gibt es alle zum kostenlosen Download irgendwo. Als 3D-Druckdateien auf jeden Fall.
Ja, voll super.
Nur so als Idee, genau. Weil ich habe jetzt auch, also meine WW2-Figuren kann man an zwei Händen abzählen. Die habe ich nur für 200 Hours. Aber an Star Wars-Minis habe ich genug, genau. Deswegen habe ich es nur dafür gedruckt, um damit mal was zu machen. So, das nur kurz am Rande.
Ja, voll gut. Voll gut. Okay.
Genau. Dann gibt es ja noch diesen Klassiker, dass man den gegnerischen Commander, Anführer, was auch immer, ausschalten muss. Mhm. Das fand ich immer so ein bisschen lahm, weil es letztendlich ja doch darum geht, so viel wie möglich irgendwie auszuschalten, um dir halt den Weg dahin freizukämpfen. Das fand ich, also es hat mich immer nicht so abgeholt, muss ich sagen.
Nee, nicht wirklich, weil ich sag jetzt mal, wenn du dieses System oder dieses Szenario relativ schnell verstanden hast, dass du einfach nur deine restlichen Einheiten als Meat Shield da vorne hinstellen musst und dann heißt es eigentlich nur von wegen, wer würfelt am günstigsten, bis du dann irgendwann beim ich sag jetzt mal, Endboss bist.
Ja, ja,
genau.
So hat sich halt für mich auch immer
angefühlt. Ja, oder? Genau. Also, weiß ich nicht.
Leider,
Finde ich jetzt nicht so irgendwie so wirklich anziehend.
Nee. Dann gibt's noch so, aber das will ich nicht den falschen Begriff hier verwenden, so Capture the Flag mäßig, dass man so Missionsziele von irgendwo abholt und wohin bringen muss. Das finde ich auch immer ganz witzig.
Auch im Tabletop?
Im Tabletop. Dann, keine Ahnung, das kann die geborgene Gensaat von einem abgestürzten Aquila sein oder so. Heißt es Aquila? Heißt dieses Schiff Aquila?
Ja, ich glaube, der heißt Aquila, ja.
Ja, genau. Okay. Ich oute mich hier gerade als 40k-Noob. Da fällt mir das zum Beispiel ein und dann hatte ich mal gesehen, also das gibt's heutzutage bei Call of Duty immer als Spielmodus, da heißt es, glaube ich, Kill Confirmed. Wenn du einen Gegner ausgeschaltet hast, musst du danach zu seiner Leiche rennen, um dann so eine Dogtag einzusammeln. Kennst du das? Das ist halt ein normaler Call of Duty-Modus, halt, ne, jeder irgendwie gegen jeden und dann, wenn du halt jemanden tötest, sammelst du halt den Dogtag ein von dem und dann gibt es einen Punkt für dein Team oder für dich. Und das gibt's aber auch im Tabletop, habe ich schon gesehen. Ich überlege aber gerade, wo das war. Ne, wenn du halt dann durch Beschuss jemanden erledigst, dann musst du halt quasi vom Leichnam noch was mitnehmen. Mhm. Und solange deine Einheit dann lebt, dann hast du halt einen Punkt. So, fand ich immer ganz cool.
Okay, ich habe immer noch bei Capture the Flag habe ich immer noch so Aversionen dagegen, weil ich sage mal, wenn wir früher Quake gespielt haben oder wir haben Duke Nukem gespielt oder irgendwie sowas, dass du dann mit der gegnerischen Flagge dann halt irgendwo dann abhauen musst, das weißt du, und die dann natürlich dann in deine eigene Heimatbasis dann irgendwo bringen musst, erst dann hast du Punkte gekriegt und hast sie unterwegs dann fallen lassen. Wenn man natürlich dann dieses, wie du gerade sagtest, dieses Capture the Flag dann einfach umändert in, ne, wir haben die Gensaat fallen lassen oder sowas, dann entspinnt sich da natürlich draus irgendwie ein relativ interessantes Match.
Also ich würde das, glaube ich, auch nicht mit einem kleinen Fähnchen machen. Das wäre dann irgendwie auch zu uncool. Obwohl es das Gleiche ist. Es ist nur ein Marker. Aber das braucht auf jeden Fall schon eine schlüssige Story dazu.
Es braucht eine Story dazu, wollte ich gerade sagen. Wenn ich mir jetzt das neue Halo-Spiel angucke von Mantic Games, das ist ja quasi Halo-Multiplayer aufs Tabletop runtergebrochen. Also mehr ist es, glaube ich, gar nicht. Also, wie gut das ist, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Ich hätte, glaube ich, eine andere Geschichte gemacht, so wie es damals diese andere Firma da gemacht hat mit dem 28mm Halo. Und dann haben die ja eben noch 15mm Halo gemacht. Das fand ich immer irgendwie ganz witzig, weil dann hat man große Kampfverbände gehabt, die man dann halt aufs Schlachtfeld draufführen konnte. Oder man hat halt so eine typische Halo-Mission gehabt, wo man halt, ich sag jetzt mal, als Master Chief durch die Gegend gelaufen ist. Man hat noch 3-4 Soldaten unter sich gehabt und 1-2 Fahrzeuge noch so. Das konnte man gut im 28mm dann darstellen. Aber ich glaube, da ist das dann halt bei Mantic in der Geschichte so wirklich mit dem Multiplayer, ne? Du hast dann hinten die Fahne, du hast da die Fahne.
Ja.
Man läuft dahin, holt sich die Fahne und dann ist gut. Ja.
Ich finde, das funktioniert halt wirklich in einem Sportszenario, ne? So wie Blitzbowl.
Ja, das genau.
Ist ja total vergleichbar. Da funktioniert das in einer kriegerischen Auseinandersetzung eher weniger, finde ich.
Sieht das schon wieder komisch aus, ne?
Genau. Aber wie gesagt, wenn du da irgendwie drei Schätze hast, ist ja fast egal, was es ist. Ne? Also einfach großes Spielfeld, drei sind so in der Mitte verteilt vielleicht und jede Einheit kann nur eins davon tragen, dann läuft die vielleicht zwar mit so einem Schatz, was auch immer das ist, mit dem Koffer oder so, läuft es dann irgendwie weg, aber dann kannst du die ja vielleicht trotzdem im Fernkampf noch erledigen, dann holst du es dir von da wieder ab, holst es wieder zurück. Das stelle ich mir wieder eigentlich ganz cool vor.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt bei diesen Sportgeschichten bleibst, ne, nehmen wir mal so Blood Bowl, Blitz Bowl oder irgendwie so, dann könnte man als Szenario nehmen, so nach dem Motto, entführt das Maskottchen.
Ja.
Weißt du, dann kannst du das gegnerische Maskottchen musst du entführen und keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Den Rest könnt ihr euch selber ausdenken. Ne? So irgendwie die gegnerische Mannschaft dann, wo das Maskottchen geklaut wurde oder entführt wurde, das muss dann, ja, keine Ahnung, irgendwas bezahlen oder muss eine Runde mit einem Spieler weniger auskommen und dann wird das Ding wieder freigelassen.
Ja, und was man da wieder für Sonderregeln hat, und ich meine dann auch gerade im Sport, dann kann das Maskottchen, das ist dann wahrscheinlich irgend so ein Goblin oder so, der kann dann halt auch geworfen werden, wie ein normaler Ball.
Ja, natürlich.
Nichts spricht dagegen.
Ja, warum denn nicht? Ja, natürlich. Ne? Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Habe ich mich noch überhaupt schon mal gefragt, warum Games Workshop sowas nicht irgendwie macht, so Maskottchen, die an der Seitenlinie dann stehen.
Ich weiß, es gibt auch immer diese Cheerleader-Minis auch. Zumindest früher gab es die. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Da gab es immer so,
ja,
so Orks mit so Puscheln, also so Pompoms in der Hand. Ja,
ganz ekonomisch. Früher gab es die, ja. Ja, genau. Ja, super cool, ey. Ja, das ist schön.
Komplett.
Wenn der Kopf erstmal anfängt, so ein bisschen so in diese Szenarien abzudriften, was man gerne machen möchte und so weiter und so fort. Ne? Auf der anderen Seite, bei O200 Hours zum Beispiel, dieser Tabletop-Kommandos-Ableger, da lebt das Spiel in meinen Augen von einem Szenario. Also da würde es sich meines Erachtens nicht wirklich anbieten, einfach zu sagen, ich stelle eine Einheit auf, du stellst eine Einheit auf und...
Nee, überhaupt nicht. Das geben auch die Regeln tatsächlich gar nicht her.
Siehst du, mal gucken, was da so passiert. Also von daher, das wird überhaupt nicht funktionieren in meinen Augen. Also da musst du wirklich schon eine Geschichte im Hinterkopf haben, ob sie jetzt real ist oder ob sie jetzt irgendwo erfunden ist. Das ist ja egal. Aber es muss eine Geschichte im Hintergrund sein, die was für beide Seiten bietet.
Also das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, das ist jetzt ein paar Monate auch schon wieder her. Ja,
leider.
Da ging es darum, dass meine Briten, die haben die sollten eine deutsche Radarstation sprengen. Und dafür haben die sich erstmal um das Gebiet rumgeschlichen. Und einer von denen, so ein Scharfschütze, sollte auf einen LKW klettern, um den Rückzug zu sichern. So, weil die sollten über die gleiche Spielfeldkante wieder abhauen. Und das lief alles ganz gut. Die haben ein, zwei auch ausgeschaltet, ein, zwei Wachen, weil die Wachen sind immer einer festen Route gefolgt. So. Bis man Alarm auslöst, das kann man ja schon mal vielleicht spoilern, auch wenn es dazu später ganz sicher nochmal eine Folge gibt. Die Wachen, die laufen halt immer eine feste Route ab, bis man irgendwie Alarm auslöst. So.
Genau.
Und genau, die haben halt ein, zwei Wachen ausgeschaltet und dann ist... Also das lief alles super und die waren auch schon kurz vor der Radarschüssel, um sie dann zu sprengen. Und dann ist aber dieser Scharfschütze, der sollte nur über den Zaun klettern. Dabei ist er runtergefallen und hat Lärm gemacht und dann kamen die Wachen, haben ihn gestellt und Alarm ausgelöst. Und dann ging alles nach hinten los. Und so eine mega Geschichte, das hätte eine Band of Brothers Folge sein können, wirklich.
Ja, voll super.
So ultra spannend, mega.
Geil.
Und so viele Beinahe-Momente, ne? Also irgendwie, dass der Sichtkegel von dem einen wirklich um so einen Millimeter nicht oder um einen Zentimeter nicht ausgereicht hat oder gerade noch hinter die Ecke gehuscht und dann ganz knapp auf lautlos gewürfelt, dass er ihn mit dem Messer ausgeschaltet hat und so. Hammer. Und dann fällt dieser Scharfschütze einfach vom Zaun. Wir haben so gelacht und es hat, obwohl ich verloren habe, hat es mega Spaß gemacht. Ja.
Und weißt du, was ich aus solchen Spielen dann halt mitnehme? Das ist etwas, wo ich sage, okay, ich habe die Mission jetzt verloren mit meinen Briten. Derjenige, der die deutschen Wachen gespielt hat, der hat jetzt meine Briten gefangen. Und jetzt müsste man überlegen, von wegen so, ich sag mal, eine zweite Mission, wie könnte ein zweites Team das erste Team wieder exfiltrieren? Dass man fast das gleiche Szenario wieder aufbaut, bloß irgendwo ein Gebäude halt, ja, ich will nicht sagen bestimmt, aber vom deutschen Spieler sagt von wegen so, ich schreibe mir auf, in welchem Gebäude die Gefangenen sind.
Genau, es gibt drei Optionen.
Genau.
Und dann muss man, indem man reingeht, muss man gucken, ob sie da drin sind.
Musst du durchsuchen.
Oh, Piwi, ist das gut.
Weißt du, also in solchen Sachen ist es einfach so bei mir, dass mein Kopf dann halt wirklich ja anfängt zu rattern, ne? Aber es ist, glaube ich, bei uns Rollenspielern ist das einfach so. Weißt du, du fängst an im Kopf, fängst du an diese Geschichte einfach im Kopf kurz in so kurzen Kapiteln einfach eben abzugehen und zack, hast du ein Szenario.
Ey, ich habe jetzt wirklich, was da jetzt schon im Kopf rumschwirrt. Ich glaube sogar sowas ähnliches ist sogar im Regelbuch von 200 Hours drin. Das aber halt so ähnlich, ne? Das gibt es ja gar keine Grenzen mehr.
Nee, überhaupt nicht.
Hammer.
Überhaupt nicht. Und jetzt ist die nächste Frage von wegen so, ich sag mal, du musst ja nicht die Figuren irgendwo in so einem Gebäude drin stehen lassen. Du kannst deine Figuren ja nehmen und tust so, als ob das dann, was ich das Seal Team 2 ist oder irgendwie sowas, die dann da reingehen.
Ja, genau.
Ne, und die dann da rausholen oder irgendwie sowas. Ja. Aber vielleicht dann halt mit einem Twist, so nach dem Motto, keine Ahnung. Die Hälfte davon wird irgendwie mit einem Transportsegler wird irgendwie abgeschmissen und die landen dann im Osten der Basis und der Rest ist mit einem Jeep gekommen, die sind im Westen der Basis und durch Windverwehungen sind die halt getrennt worden und jetzt hast du zwei kleine Teams, die die Basis dann infiltrieren können. Ach Gott.
Mega. Wir sind ja schon mittendrin im dritten Kapitel hier.
Ja, das stimmt.
Ich habe sie liebevoll die narrativen oder erzählerischen Szenarien genannt. Also allein schon, wo du gerade sagst, ne, zwei kleine Trupps, die da irgendwo abgeworfen werden, wo halt auch ganz klar ist, die haben irgendwie ihre Aufgaben. Ne? Mhm. Also die haben das Gebäude, die haben das, die müssen dann den Rückzug sichern. Hammer.
Genau.
Ich fahre da voll drauf ab. Total.
Ja, total. Und ich finde, mittlerweile machen mir eigentlich auch mehr so diese Skirmish-Spiele machen mir in dem Moment auch viel mehr Spaß, weil ich habe wenig Minis und ich sag mal, ich kann vielleicht eine in meinen Augen schönere Erzählung auf den Tisch bringen, als wenn ich jetzt eine riesen Armee da stehen habe, was jetzt nicht heißen soll, dass zum Beispiel The Old World scheiße ist oder dass ich zum Beispiel Kings of War total kacke finde oder irgendwie sowas. Damit kann man auch dann schöne Szenarien erzählen und so weiter. Aber ich glaube einfach, die durchaus actiongeladeneren Sachen kriegst du mit einem Skirmisher hin. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Ja, stimmt schon. Da ist irgendwie komisch, obwohl weniger auf dem Feld ist, passiert irgendwie mehr. Weil da ist es bedeutsamer, eine einzelne Mini, wie da jetzt gewählt wird. Also, gewählt, oh Gott, gewürfelt meine ich. Ja. Das vielleicht mal generell, ne, das eine ist ja nicht unbedingt schlechter als das andere. Es ist halt nur eine Geschmackssache und zumindest ich verorte mich da ganz klar eher bei diesen letzteren jetzt, die wir gerade besprechen.
Mhm.
Und das heißt nicht, dass man auf das andere nicht auch mal total Bock hat.
Nein, absolut nicht.
Und absolut deswegen, nicht. Also war mir auch der Satz vorhin so wichtig, immer noch besser als gar nicht zu spielen. Das gilt in 100% der Fälle, würde ich sagen.
Ja, natürlich. Ne, also die Storys unterscheiden sich einfach. Ne? Während ich sag jetzt mal, wenn ich TOW spiele, das große Ganze vielleicht irgendwo im Blick habe und einfach sagen könnte, keine Ahnung, die Oger von mir sind auf dem Weg, weil sie irgendwo brandschatzen und sich die Bäuche vollschlagen wollen, ins nächste Dorf aufgebrochen und haben dann unterwegs Bekanntschaft gemacht mit Daniels Chaos-Kultisten, weil sie irgendwie versuchen wollten, dort auf der Lichtung ein Ritual zu vollziehen. Und da gehen jetzt halt die Oger durch. Und die Oger gehen ja natürlich nicht dann links daran vorbei, sondern die gehen einfach da durch. Weißt du? Und mucken da rum. Und deswegen gibt's dann irgendwie dann halt so hart aufs Maul. Das könnte ich natürlich dann halt in so kleinen Skirmishern, kann ich das natürlich dann wieder anders machen. So, dann habe ich vielleicht sogar Namen bei Figuren, die da stehen, die ich vielleicht dann retten muss. Und wenn ich den nicht rette, dann habe ich dann für die nächste Mission, die man zusammen spielt, habe ich vielleicht die wichtigen Informationen nicht, die eigentlich durch den Kurier mir weitergegeben werden sollten und so weiter. Also ich kann das ein bisschen dann halt auch kleinteiliger machen. Ne? Ich sage das immer so schön, wir können im Tabletop können wir mit dem Mikroskop gucken, wir können aber auch mit dem Fernglas gucken oder sogar mit dem Teleskop. Mhm.
Ja, sehr schöner Vergleich. Ja, das stimmt.
Mhm.
Ja.
Und ich bin ja sowieso ein Freund, muss ich auch immer dazu sagen, das habe ich schon so oft in den Folgen gesagt, spielt Szenarios. Spielt eine Geschichte.
Das hast du wirklich schon ein paar Mal gesagt, ja.
Genau, spielt einfach und denkt euch da einfach nur eine kleine Geschichte zu aus. Aber nicht dieses von wegen so, ja, wir treffen uns heute, so, ich habe hier meinen Marker, da ist meine Figur, ich habe da deine Figur, Bobs. Lass mal würfeln, welche Figur ist stärker. Oh ja, sorry, ich habe verloren. Okay, alles klar. Weiß ich nicht. Also das kann...
Ich finde, das ist so ein ganz, ganz lieb gemeinter Rat einfach, weil das ist...
Ja.
Es macht einfach so, so viel Spaß. Auf jeden Fall.
Das muss gar nicht wild sein. Das muss nicht immer die Geschichte sein, die ich schon 4 Jahre vorher irgendwo niedergeschrieben habe, mit 84 Seiten oder irgendwie sowas. Wo ich es nicht brauche, ganz ehrlich, Philipp, das ist das, wenn ich ein Spiel neu lerne. Also wenn ich mich da hinsetze, so wie bei TOW und will anfangen von wegen, so wie bewege ich mich da eigentlich? Und wenn ich mich bewegt habe, wie komme ich in Nahkampf und so? Da brauche ich keine Story für, ganz ehrlich nicht. Das ist dann für mich Spiel lernen und so. Aber
das ist vielleicht auch der Punkt, das meinte ich ja vorhin, wenn man sowieso nur einmal im Jahr zum Spielen kommt, oder zweimal, ist ja egal, dann habe ich, also da bin ich so weit weg von den Regeln gerade, dass ich gar nicht den Platz habe, also die Kapazitäten, um mir dann noch groß Sonderregeln und Szenarien und so weiter zu merken. Dann geht es mir darum, um überhaupt mal wieder zu spielen, spiele ich einfach nur drauf.
Ja, ist so. Genau.
Und das ist auch völlig legitim, das so zu machen.
Ja. Ja, und vielleicht kann ja aus dem Clash, den man da gerade irgendwie miteinander veranstaltet hat und einer ist als Sieger vom Platz gegangen und der andere mit einem blauen Auge, kann man dann vielleicht dann in dem nächsten Treffen dann vielleicht dann doch irgendwie anfangen, von wegen so, pass auf, wir verkleinern die Truppe und was ich, der Rest ist auf der Flucht und der andere wird dann halt gestellt.
Ja.
Mhm. Ne? So irgendwie sowas. Also von daher, es gibt so viele, viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, du hast noch über Herr der Ringe, hast du noch mit Sicherheit noch irgendwie das ein oder andere, weil das finde ich immer so ein Spiel, das gibt einem sehr, sehr viele Möglichkeiten, ein Szenario irgendwie auszubaldowern.
Mhm. Komplett, das stimmt. Und tatsächlich bietet das in zwei in dieser Kategorie, die sind ja übrigens fließend, das muss man vielleicht auch mal sagen, ne? Es ist ja nicht so eine harte Grenze. Also das Spiel kann man nur so spielen und das nur so, das stimmt natürlich nicht. Ja, vielleicht doch, das ist mir nur gerade nicht bewusst. Aber bei Herr der Ringe ist es so, zumindest ich habe es damals kennengelernt, hauptsächlich mit dieser Kampagne, die eben die Filme nachspielt. Ne? Und das ist eben genau der Teil, wo man sagen muss, hier ist ganz klar vorgeschrieben, wer macht mit. Es gibt aber auch genau dieses, was wir jetzt im Mittelteil besprochen haben, die und die Missionsziele, vielleicht eine kleinere Streitmacht gegen eine größere oder vielleicht auch zwei gleich große, die aber unterschiedliche Ziele haben oder so. Und vielleicht in dem Zusammenhang einmal einen ganz lieben Grüßen an den Michi vom Würfelorden, der nämlich an seinem Szenariobuch arbeitet, schon ganz schön lang.
Hört.
Und es wird immer, immer besser. Es ist schon mega gut, aber er lässt nicht locker und hat jetzt noch Fotos eingefügt und geht super auf Feedback ein und so. Also ganz liebe Grüße an der Stelle, Michi. Genau. Wo er nämlich eigene Szenarien entworfen hat, die er jetzt der Community zur Verfügung stellt. Mega cool. So, das wollte ich nur einmal kurz loswerden.
Das ist geil.
Ich habe jetzt einfach mal beispielhaft hier aus, irgendwann war das mal im White Dwarf, so ein Szenario, und mal wie feinteilig hier die Szenariobeschreibung ist. Ne, erstmal ist hier, also es heißt Damrods Hinterhalt, heißt das Szenario. Mhm. Dann ist hier erstmal eine Karte von, wie das aufgebaut ist, wo welcher Wald stehen soll, welcher Hügel, welche Straße, wo man sich aufstellen darf. Dann ist eine kleine Geschichte, was passiert gerade. Und dann kommt die Beteiligte. Und jetzt wird es sehr genau. Die gute Seite besteht aus Damrod und 15 Waldläufern von Gondor, bewaffnet mit Handwaffen und Bögen. Soweit okay.
Ja, klar.
Aber dann, die böse Seite hat 2 Ork-Hauptleute auf Wagen, 8 Waagreiter mit Ork-Bögen, 8 Waagreiter mit Schilden und Wurfspeeren, 12 Orks mit Handwaffen und Schilden und 6 Orks mit Bögen. Du musst exakt diese Minis haben. Das ist ja auch was, darauf muss man sich erstmal einlassen, ne? Also das kann ich ja vielleicht mal sagen, ich arbeite schon seit ein paar Jahren daran, dass ich die komplette Reise des Ringträgers, also alle Filme quasi, nachspielen kann, dass ich jedes Modell einmal habe, um das durchspielen zu können. So. Und da bin ich auch schon sehr, sehr weit, aber manchmal dreht da Games Workshop auch so ein bisschen frei.
So ein bisschen?
So ein bisschen wirklich. Und zwar, wenn wir uns gucken, ich habe hier gerade einen Screenshot davon noch, und zwar haben die nämlich mal das Szenario veröffentlicht, das letzte Bündnis. Das ist ja die berühmte Schlacht, die am Anfang von Die Gefährten ist, wo dann Saurons Ring vom Finger geschnitten wird. Und zwar ist die Beschreibung da folgendermaßen, einfach nur für den Comedy-Faktor. Wir fangen mal an. Auf der Seite der Guten stehen Gil-galad, Elendil, Isildur, Elrond, 24 Menschen mit Speeren, 24 Menschen mit Schwertern, 24 Elben mit Zweihandschwertern und 24 Elben mit Bögen. Das ist schon mal ganz schön viel.
Das ist schon mal ganz schön viel.
Vor allem, wenn man bedenkt, ne, die Menschen mit Speeren, die gab es damals nur aus Metall im Blister. Da hast du also schon ganz schön viel Geld hingelegt.
So. Alter.
Und insgesamt also 100 Minis für die Guten.
Ja.
So. Jetzt kommt's. Ich muss immer wieder lachen. Auf der Seite der Bösen stehen 240 Orks. Hm? 60 mit Bögen und alle übrigen mit Schwertern und Speeren. 8 Leute der Orks führen die Streitmacht an. Das muss man sagen, die gab es damals auch nur im Blister. Ich glaube im Dreierpack. Das heißt, du hast 80 Blister dir kaufen müssen, plus nochmal die für die Hauptleute. Das ist der absolute Wahnsinn.
Okay.
Was die damals vorausgesetzt haben.
Was kostet so ein Blister damals? 12 Euro, 14 Euro, 15 Euro?
In meiner Erinnerung ein bisschen weniger. Ich glaube, das war eher so bei 8, 9 Euro rum. Aber vielleicht irre ich mich da jetzt auch. Ich glaube, das waren noch die niedrigeren Preise. Das ist ja trotzdem viel Geld. So.
Das ist verdammt viel Geld, ey. Überleg mal. Und dann hast du. Dann hast du diese Minis und kannst sie wahrscheinlich nie wieder alle en bloc benutzen.
Ja, wann braucht man schon 240 Orks? Das ist so absurd.
Und das wollte ich dich vorhin schon gefragt haben, ohne dich da zu unterbrechen vorhin. Mhm. Wann brauche ich denn so viele Waagreiter?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt noch mehr Szenarien, wo man die braucht. Also zum Beispiel, wenn die Leute von Rohan aufbrechen nach Helms Klamm, werden die auch von Wagen nochmal in den Hinterhalt gelockt. Aber du hast schon recht, das sind verdammt viele Minis, die man nur in einer Mission braucht, auf jeden Fall. Das sollte man sich sehr gut überlegen, ob man da wirklich so committen möchte für so ein Projekt, ja.
Ich weiß nicht.
Genau, wir beide haben die gleiche Reaktion. Also ich muss sagen, ich brenne da gerade so ein bisschen für. Und da gibt es auch einige Freunde, die mir schon mega geholfen haben, Minis zusammenzutragen. Und nochmal, hier hast du nochmal eine coole STL zum Kaufen und so, die du dann ausdrucken kannst. Oder irgendwie hier habe ich noch ein paar Waagreiter auf dem Dachboden gefunden oder so. Also wirklich schon, da habe ich schon ganz schön viel nachholen können. Ich glaube trotzdem, ich werde noch ein paar Monate dran sitzen. Aber ich bin schon sehr weit. Ich bin aber allerdings auch noch nicht bei 240 Orks. Das muss ich leider auch sagen.
Ja. Das ist echt krass. Ich meine, das sieht nachher beeindruckend aus, ne? Machen wir uns nichts vor. Wenn du das nachher in der Vitrine stehen hast und machst noch deine Vitrine, sagen wir ein bisschen Herr der Ringe.
Hübsch. Ich weiß nicht, diese klassische Detolf-Vitrine von Ikea, ne? Man kennt sie mit den vier Glasböden.
Ja.
Da sind dann ja nur Orks drin. Das ist ja auch völliger Quatsch.
Da sind nur Orks drin. Das Gute ist aber, deswegen, diese Vitrine kannst du ganz gut pimpen, indem du zum Beispiel ja hinter das Glas einen schönen Fotohintergrund packst. So zum Beispiel aus Mittelerde.
Oh ja.
Mhm. Ne? Oder, keine Ahnung, aus Mordor oder irgendwie sowas, ne? So,
das ist eine schöne Idee, das stimmt.
Als wenn die Orks da gerade irgendwie ausziehen, das kannst du ja. Deswegen ist die Vitrine schon ziemlich, ziemlich fett. Muss man auch dazu sagen. Also nur so, just saying.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe die ja auch. Ich liebe die. Ist wirklich gut. Ja, das war auch nur ganz kurz ein humoristischer Einstieg kurz bei Herr der Ringe. Was man ja aber vielleicht bei dem ersten Szenario oder auch bei dem zweiten jetzt gesehen hat, das ist sehr, sehr spezifisch, was du da überhaupt einsetzen darfst. Allerdings, die haben auch immer mit angegeben, wenn du das nicht hast oder nicht magst, dann nimm doch einfach so und so viele Punkte und achte darauf, dass so und so viele vielleicht auf Pferden sitzen oder Bögen haben.
Ah, okay.
Die haben das schon immer in so eine Richtung gelenkt. Das fand ich immer sehr fair, schon früher.
Okay, das ist ja nicht oft, dass Games Workshop dann, ich sag jetzt mal, den Spielern natürlich dann auch so einen Hint gibt und sagt von wegen so.
Das stimmt eigentlich, da hast du recht.
Du musst das nicht alles kaufen, du kannst das auch, ich sag jetzt mal, ne, nimm die und die Punktzahl und dann geht das. Also.
Oder gucke ich gerade mal bei dem Beispiel hier mit dem Hinterhalt eben, ob da auch noch was steht.
Mach mal. Weil in der Zeit würde ich nämlich sagen, in der heutigen Zeit würde Games Workshop wahrscheinlich sagen, von wegen so, übrigens, die Figuren kannst du bei uns auf der Internetseite unter bla 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 bla. Ja.
Das wäre der einzige Hinweis, dass du.
Kannst du die käuflich
erwerben. Also da steht noch, Alternativszenario, wenn du dieses Spiel mit anderen Streitkräften spielen willst, dann wähle wenigstens 200 Punkte für die gute Seite und mindestens 400 für die böse. Also hier geht es ganz klar um eine Übermacht bei den Bösen, so was da nochmal abgebildet ist. Ich finde es stark, muss ich sagen.
Mhm. Ja, finde ich echt okay. Also.
Total.
Das ist geil, dass man Games Workshop sowas dann irgendwie in die Schuhe schieben würde, ne? So nach dem Motto, ne? So dieses, ne? So in einem Regelsystem dann gleich sagen, von wegen so, hier, musst du kaufen, ne?
Ja.
Also, wenn du das spielen willst, so bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Also.
Das stimmt. Aber nee, da muss man sagen, das ist hier, ne? Anfang 2000er gewesen, da waren sie schon verdammt fair. Also, was das angeht,
ja, okay.
Muss ich sagen, GW.
Okay.
Lieben Gruß nach Nottingham von mir an der Stelle. Ich finde es wirklich okay.
25 Jahre weiter würden sie es wahrscheinlich nicht nochmal machen.
Ja, wer weiß. Ja.
Du hast wahrscheinlich hinten so einen Einleger mit drin, so nach dem Motto, hier ist gleich direkt deine Online-Faxbestellung, die kannst du wegfaxen.
Nee, tatsächlich, also zumindest in diesem Buch hier, ich kann nur kurz sagen, das ist die besten Artikel aus dem White Dwarf Magazin, heißt das Heft hier. Und da ist tatsächlich, ich glaube, nicht mal die Nummer vom Mail-Order drin. Also, da haben sie sich wirklich mal von der besten Seite gezeigt.
Ich wollte gerade sagen, sonst hast du das ja. Dass
der doch, hier E-Mail-Adresse vom Mail-Order ist hier ganz, auf der zweiten Seite gleich Telefonnummer und E-Mail, aber nur eine Zeile. Also, das finde ich voll okay.
Ja, okay, wahrscheinlich, weil es ins Impressum reingehört oder irgendwie sowas. Und deswegen genau. Musst du das dann irgendwo da reinschreiben.
Ich nehme auch an, ja.
Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Genau, also das ist tatsächlich meine liebste Art zu spielen, was nicht heißt, dass ich so am meisten spiele, aber wenn ich dazu komme, dann, ne, jetzt 200 Hours war jetzt ein Beispiel, Herr der Ringe das andere. Da habe ich vor ein paar Jahren mit einem Freund Balins Grab nochmal gespielt.
Ah, cool.
Ne, der Klassiker, ein Höhlentroll, eine Menge Goblins gegen die Gefährten. Da habe ich auch, ne, die Säulen damals von TWS nachgebaut, von Michael.
Also, gut.
Damit es auch schön aussah. Ja, das ist einfach irgendwie cool. Da hast du halt sofort eine Geschichte im Kopf. Selbst wenn es anders als im Film läuft. Ne? Du weißt aber irgendwie, ach cool, das ist hier gerade eine verdammt auswegslose Situation. Und irgendwie besteht man trotzdem.
Ja, völlig okay, weißt du? Und selbst dann, wenn du ja nicht bestehst, was ich vorhin schon mal sagte, kannst du dir immer noch Gedanken darüber machen, von wegen so, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Warum treffen wir uns das nächste Mal hier wieder, ne?
Mhm.
So, ne? Vielleicht haben sie dich dann ja auch irgendwie dann, ich sag jetzt mal, weiter in die Minen reingetrieben oder Richtung Ausgang getrieben und keine Ahnung. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten, die man da irgendwie machen kann, ne?
Es sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, würde ich mal sagen.
Überhaupt nicht. Ich hoffe nur da draußen, die Leute haben so viel Kreativität im Kopf, wie sie auf ihre Minis an Farben draufbringen immer.
Lauter, ich hab da Vertrauen.
Auf jeden Fall. Deswegen vielleicht so als Idee, macht euch einfach nur Gedanken. Ne? Schreibt einfach mal solche Gedankenblitze einfach mal irgendwie auf und sagt von wegen so, hey komm, wir haben uns heute Abend hier getroffen und wie könnte das nächste Spiel aussehen, ne? Bevor man sich dann irgendwie drauf einigt, auch heute spielen wir mal offene Feldschlacht. Nee, lass uns mal das Ding vom letzten Mal weiterspielen. Wie könnte das aussehen? Ne? Wie könnten wir, was ich du auf der Flucht, ich hinterher, wie könnte das aussehen? Ne? Wo könnten wir uns treffen und wo könnte ich dich stellen und so solche Geschichten. Ja. Einfach ein bisschen
Gedanken. Da bin ich tatsächlich auch immer ein Freund von, wenn man so bei, ne, im Spiel 1 hat der eine gewonnen, dann hat der vielleicht einen kleinen Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man es erzählen möchte. Ja. Dass das so aufeinander aufbaut, bin ich immer ein mega Freund von, muss ich sagen. Jetzt haben wir vorhin ganz kurz über Star Wars Legion gesprochen, weil die diese Karten immer dabei hatten. Ja. Und da kann ich dir einmal sagen, als es damals rauskam, ich glaube 2018, aber da will ich gerade keine Fake News verbreiten. Ich war so ein bisschen enttäuscht, dass die genau diese Art von narrativen Szenarien nicht dabei hatten. Also warum, oder sagen wir anders, ich hätte es mir gewünscht, dass dann im Regelbuch so ein kleines Szenarioheftchen dabei ist. Luke, Han und Leia sind irgendwie in Mos Eisley und sind von Sturmtruppen umstellt. Okay, das gab es so nie als Szene.
Ist egal.
Aber dass man halt mal so Szenen nachstellen kann, die dann ausgeglichen sind. Das hätte ich mir total gewünscht. Hat es zumindest, soweit ich weiß, bis heute noch nicht gegeben.
Wüsste ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, dass das in irgendwelchen Zusatzprodukten irgendwie drin stand, dass da irgendwelche Heftchen bei gewesen sind. Ich glaube, das ist dann alles auf dem...
Ich glaube, es gab es einfach nie. Ich habe es noch nicht mal von Fans gesehen.
Nee, also...
Vielleicht gab es mal, aber wenn, dann habe ich es nicht gesehen. Und das finde ich super schade, weil ich finde, es hätte sich auch so, so gut angeboten.
Ja, total.
Dass man das Szenario nachspielt. Ja, total. Es funktioniert halt mit den Regeln nicht so ganz, weil du da einmal diese festgeschriebenen, also das, diese Armeestruktur ja, so und so viele Standardeinheiten, so viel und so viele Spezialeinheiten. Deswegen funktioniert es wahrscheinlich schon nicht. Aber ja, das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht damals. Kennst du noch andere Spiele, wo man denkt, ja, das ist, liegt doch auf der Hand, hier könnte es das geben, aber gibt's nicht? Ist dir da noch was irgendwie, du hast vorhin Necromunda genannt.
Ja, also Necromunda ist ja eigentlich auch ein Spiel, genauso wie Kill Team, dass du ja eigentlich mit Missionen und Szenarien eigentlich arbeiten musst, weil ansonsten habe ich das Gefühl, bricht dieses ganze System zusammen, weißt du? Dieses, ich treffe mich einfach nur, Mordheim können wir auch mal meinetwegen mit reinnehmen, ne? Also ich treffe mich da irgendwo in Mordheim und laufe da einfach durch die Gegend und schlachte einfach irgendwelche Leute ab. Respektive bei Killteam, respektive bei Necromunda, das ist ja vollkommen egal. Dann ist das Spiel für mich generisch, Philipp, weißt du? Dann ist das Spiel für mich so als... Als ob ich einfach irgendwie sagen könnte von wegen so, ich muss gar nicht Necromunda spielen, ich muss gar nicht Mordheim spielen, ich kann auch jedes andere x-beliebige Spiel spielen, weil die Story dahinter fehlt. Und das finde ich ist gerade bei sowas wie Necromunda oder Mordheim, ist das für mich existenziell wichtig, dass ich wirklich eine Geschichte dazu habe, dass ich eine Mission habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es für Necromunda in dem Regelbuch hier, dass es dort halt Missionen gibt. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher.
Also ich glaube auch, und ich glaube auch, dass die sehr dazu anhalten, dass man das Ganze auch als Kampagne spielt.
Ja, genau.
Was ja mit Szenarien erst so richtig, richtig gut wird, ne?
Ja, richtig. Also das ist für mich kein Spiel, wo ich sagen, dort können wir einfach so drauf losspielen, sondern da muss es irgendwo Szenarien zu geben. Selbst im neuen Killteam, ich habe es noch nicht ganz ausgepackt, ich habe mir nur kurz mal so die Gussraum angeguckt, gibt es, glaube ich, auch versteckte Missionen, die du dann ja irgendwie unterwegs dann irgendwo machen musst.
Versteckte Missionen?
Ja, versteckte Missionen. Du hast so einen Missionsstapel, hast du, glaube ich, und dann ziehst du eine Karte davon und dann hast du wieder eine neue Mission. Und wenn du die Mission erledigt hast, legst du die ab, ziehst eine neue Mission. Boah, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Das kann jetzt auch total irgendwo wild in die andere Richtung galoppieren mit meinen Vermutungen. Aber ich meine, dass es das so war.
Mega gut.
Korrigiert klingt wirklich richtig gut. Ich glaube, es war so. Wahrscheinlich die ganzen Killteam-Leute da draußen, sie raufen sich die Haare. Ja.
Fackeln und Forken.
Ja, genau. Sorry.
Da fällt, wenn du gerade sagst, so verdeckt zieht, was hältst du denn von verdeckten Missionszielen? Also, dass du vielleicht gar nicht weißt, was der Gegner machen muss.
Finde ich absolut abgefahren. Finde ich absolut abgefahren. Weißt du, das ist ja genau wie, du fährst mit deinem Auto in Berlin irgendwie an der Siegessäule rum und so weiter und so fort. Mhm. Und du kannst nicht vorhersehen von wegen so, wer biegt rechts ab, wer biegt jetzt im Kreisel links ab, ja. Wer umrundet den Kreisel dreimal, so nach dem Motto, weil er die dreispurigen Kreisel dort nicht kennt und so weiter und so fort. Und das ist bei diesen Tabletops, das ist genau dasselbe Spiel. Dann fragst du dich, wieso geht der mit den Einheiten denn darüber? Wieso sammelt er die alle da drüben? Ja. Was will der da eigentlich, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das gewesen ist. Da hatten wir das mal. Da hatte, boah, ich glaube, es war André, hat mir plötzlich eine Einheit weggeschossen und zieht eine Karte und sagt dann von wegen so, übrigens hier Missionsziel erfüllt, ich habe dir einen Anführer weggenommen. Zack, leg die um, hat einen Siegespunkt gekriegt.
Mega.
Und ich denke mir so, wegen, was willst du jetzt von mir? Scheiße, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn hier noch so auf der Hand, die irgendwo hier liegen, so was, wo ich die noch irgendwie annatzen kann und so. Oder hab irgendwie zum Ende der Runde mindestens 25% deiner Einheit noch irgendwie in der Aufstellungszone, dann kriegst du noch einen Siegespunkt oder irgendwie sowas. Mhm. Boah, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das gewesen ist. Verdammte Axt. Aber ja, sowas gab es. Fand ich total super.
Also ich muss sagen, ich habe das auch schon mal gemacht, aber ich weiß gerade gar nicht, welches System. Das war schade, weil das ist eigentlich eine ganz, also es ist wirklich sehr, sehr witzige Idee.
Total.
Genau.
Total, also das ist...
Weil es halt auch dafür sorgt, dass es nicht nur in der Mitte den einen Ball gibt, wo sich alles trifft, sondern halt ringsrum, ne, es kann halt immer noch mal was dabei rumkommen. So eine witzige Situation.
Ja, und vor allen Dingen gehst du nicht immer drauf und sagst doch von wegen so, ich nehme jetzt alle meine Einheiten und versuche den anderen irgendwie alles komplett an Feuerkraft entgegenzuwerfen, was ich habe.
Nee, es muss halt sehr, sehr gezielt sein, weil du ja ein bestimmtes Ziel hast.
Genau, so sieht's aus. Und das war schon eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung. Also von daher, wenn ihr mal so die Möglichkeit habt, was mit versteckten Missionszielen zu machen oder sowas, ich meine, könnt ihr ja selber gerne welche ausdenken. Das ist ja, ne, es ist euer Spiel. Macht das mal. Einfach mal machen.
Mega gut. Und wenn euch jetzt sofort einfällt, ja, ist doch klar, das ist doch Spiel so und so, das ist, der vierte Aufruf oder so in dieser Folge.
Ja, genau.
Leute, schreibt uns das bitte, weil ich mag sowas total gerne und würde sowas auch gerne mal wieder spielen. So ähnlich ist es ja schon, wenn man allein hat, das, was ich vorhin von Gangs of Rome erzählt habe, man weiß gar nicht, um welches Ziel wird sich der andere gleich kloppen.
Mhm.
Zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch schon, wenn man da verdeckt was notiert. Ich bin bei der Recherche zum Thema Szenario noch auf was gestoßen. Und zwar gibt es in Hackenheim,
Das
zumindest von mir aus gesehen etwas weiter südlich ist, gibt es die Szenario-Con. Das ist eine Tabletop-Convention. Und wenn ich das hier richtig verstehe, haben die sich zum Ziel gesetzt, coole Szenarien anzubieten. Und nicht nur die gute alte Feldschlacht. Aber vielleicht verstehe ich das auch gerade falsch. Ich muss aber wirklich gestehen, das ist für mich relativ weit weg. Deswegen, bleibt es auch bei diesem Halbwissen. Ich sage auch mal liebe Grüße an die Orga und alle, die da schon mal waren und jemals dahin wollten. Das sieht hier verdammt cool aus, auf den Fotos zumindest. Was da so abging.
Ja, Hackenheim. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Wohnort hier, Bramschen nach Hackenheim. Das sind läppische 394 Kilometer und ich fahre 4 Stunden. Das ist südöstlich von südwestlich von Mainz, Entschuldigung, bei Bad Kreuznach da unten, da die Ecke. Das ist eine sehr, sehr schöne Ecke und von der Szenario-Con habe ich sehr, sehr viel Gutes gehört. Wollte eigentlich auch immer mal irgendwie hin, aber diese 400 Kilometer, die brechen mich förmlich, ne? Also das ist schon...
Bei mir sind es 7 Stunden 28.
Bei dir sind es 7 Stunden 28?
Ja.
Da kannst du schon fast überlegen, da irgendwo oben da in Rostock-Lage dich da oben irgendwo da in so einen Jet reinzusetzen und dann einfach dann irgendwie mit dem Schleudersitz abzuspringen oder irgendwie sowas. Das
ist so weit, da könnte ich ja lieber nach Norden fahren und komme dann unten so wieder raus.
Ja, quasi. Genau, einmal auf die andere Seite.
Bin ich wahrscheinlich schneller. Nee, das ist schon absurd. Aber auf jeden Fall sieht es nach einer sehr coolen Veranstaltung aus. Ja, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, wenn sich schon ein Event Szenario nennt, dann soll es ja natürlich auch eine Erwähnung finden.
Ja.
Ja, klingt sehr cool.
Ja, die haben auch
in diesem Jahr im Januar 25, sehe ich gerade, also am 10. bis 12. Januar, ist also schon in der Vergangenheit. Wer sich jetzt dachte, Mann, klingt das cool und ich wohne doch in Hackenheim, warum wusste ich davon nichts? Sorry, wir sind zu spät.
Wir sind total zu spät. Wenn man sich die Bilder anguckt, die sehen wirklich fantastisch aus. Also das ist, was da für
und
Platten...
ausnahmslos, ne?
Ja, was da für Platten geboten werden. Ich meine, das schreiben sie auch, ne? Dass Platten wirklich also auch, ne, wirklich toll bemalt sein sollen. Die Figuren sollen toll bemalt sein. Das Szenario soll natürlich was Besonderes sein. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das, was man so auf den Bildern hier auch jeden Fall sieht, habt ihr auf jeden Fall geschafft. Also liebe Orga von der Szenario.com, macht weiter. Finde ich total geil.
Tatsächlich sehe ich jetzt hier einige Dinge, einige Tische, Dinge, weil ich habe hier gerade so eine große Holzkiste, die ich auch schon auf der Taktika gesehen habe. Das ist ja ein Ding. Leute. Ja, auf jeden Fall mega cool.
Ja. Ja.
Das sieht super aus.
Vielleicht schaffen wir das mal irgendwie so. Das, Würde mich freuen, da mal, also ich würde sowieso ganz gerne mal mehr so auf Cons fahren und so weiter. Aber, boah, Alter, ey, ne? Zeit. Und dann kommt noch die Strecke dazu. Also ich sag mal, wenn ich am Wochenende pennen würde oder sowas, dann wäre das nicht das Problem, ne? Aber ja, wenn du alle 14 Tage arbeiten musst, dann überlegst du dir schon zweimal, welches Wochenende du irgendwie wie frei nimmst, damit du dann irgendwie dahin fahren kannst und so weiter. Das kommt auch noch mit dazu, ne? Aber ja, Szenarios, ja, das ist, ja, finde ich gut. Finde ich voll gut. So, und wer sich jetzt natürlich auch immer fragt von wegen so, ey, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich irgendwelche Ideen herkriegen soll, wie ich so ein Szenario denn irgendwie nutzen kann, oder ich möchte mir selber keine Gedanken drüber machen, schaut mal bei Wargamefold rein oder bei DriveThruRPG und tippt da einfach mal so in die Geschichte Szenario Wargaming ein oder sowas. Das habe ich jetzt zum Beispiel hier gemacht bei Wargamefold, und herausgekommen ist eine ganze Reihe von Sachen, wo ich einfach sage von wegen so, da sind so viele krasse Szenarien bei, die sich in großer Zahl natürlich so um die Weltkriegsspiele drehen oder irgendwelche Special Operations und so weiter.
Das ist ja echt stark oft vertreten, ja.
Das ist wirklich stark vertreten. Das ist, gerade so im historischen Bereich ist natürlich dort die Möglichkeit größer als für uns, ich sag jetzt mal, Sci-Fi- oder Fantasy-Spieler. Hier gibt es zum Beispiel 36 Ancient Battles for Dominion of the Spear. So, da könnt ihr euch dann loslassen, indem ihr dann halt irgendwelche römischen Heere aufstellt zu der und der Zeit mit dem und dem Hintergedanken zum Beispiel. Das habe ich hier zum Beispiel gefunden. Oder, wenn wir noch weiter runtergehen, dann haben wir hier...
Ah, jetzt habe ich das auch gefunden. Ja, Moment, das muss ich mir ganz kurz... Das ist ja cool. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ja, mega.
Nee, alles gut. Dann haben wir eine Expansion für 5 Parsecs from Home, was in der Sci-Fi dann halt spielt. Das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Ding. Hier haben wir gleich eine komplette Story damit hinter, und das ist schon mal ziemlich, ziemlich cool. Aber sonst ist relativ viel halt so mit ja, Zweiten Weltkrieg und halt der in der ganzen historischen Geschichte irgendwo dann auch gelandet. Macht mir vielleicht auch Sinn, ne? Ich sag jetzt mal so, die ganzen historischen Geschichten, die kann man natürlich dann wunderbar nachspielen, weil da ist dann natürlich auch die Dokumentation dementsprechend auch vorhanden. Was zum Beispiel auch der Blog Tabletop Stories gemacht hat. Das ist ein relativ alter Eintrag, der ist jetzt aus dem Juli 2020 von Sigur, der hat das hier geschrieben. Ja, wie erstellen die eigentlich ein Tabletop-Szenario? Und haben sich dann erstmal so überlegt von wegen so, wie gehen wir denn eigentlich an die ganze Geschichte denn ran? Und die haben sich dann hingesetzt und haben sich mit diversen Geschichten auseinandergesetzt, was historisch irgendwo halt dann gewesen ist, und haben das dann versucht, irgendwo halt als Inspiration mit in ein Buch mit reinzukriegen. Und die haben sogar ganz alte Karten, haben die...
Ja, wirklich so alte Schlachtaufstellungen von so napoleonischen, sehr ungenau die Zeitangabe, ja. Aber ne, diese Musketenzeit halt.
Ja, genau.
Ja, das ist ja interessant.
Ne, also die haben jetzt hier so ein Bild dann irgendwie genommen und haben das als Basis für das Spiel mit dem Thema Schlacht von Wittenweier verwendet und haben dann eingefärbt, wer wie wo gestanden hat, und ja, und dann haben sie sich überlegt, welches Regelwerk könnten wir dazu nehmen, und ja, haben einfach angefangen, ne? Und naja, die Bilder sprechen halt für sich, ne? Das ist anscheinend ein Regelsystem im 10 mm Maßstab müsste das, glaube ich, sein, also ich glaube, größer ist das alles nicht.
Ja, 1,72.
Kleine Minis. Ja, irgendwie sowas. Und da hast du natürlich dann Masse auf dem Tisch stehen, was du dann machen kannst. Ja, und dann halt eine kleine Zeichnung gemacht. Und siehe da, halt auf dem Feld haben sie dann das dargestellt, ja, wie diese Schlacht denn wohl abgelaufen sein könnte. Ne? Also den Link zu den Sachen schicken wir oder packen wir euch hier unten natürlich drunter. Könnt ihr selber mal das Ganze halt durchlesen. Fand ich bei meinen Recherchen halt in dem Moment ziemlich, ziemlich interessant, wie die an so eine Geschichte rangegangen sind.
Komplett. Es ist einfach auch sympathisch geschrieben, finde ich. Und man sieht ja wirklich so Schritt für Schritt, welche Quelle hat er benutzt, was hat er rausgezogen, was hat er noch dafür gebastelt, wie sieht das hier auf so einem karierten Zettelchen einfach aus, die Aufstellung, es ist super sympathisch.
Ja, genau.
Cool.
Ja, richtig. Also das machen die historischen Wargamer, machen uns da schon, ich sag jetzt mal, wirklich ein deutliches Schild, hallo, hier, so geht das, ne, mit Szenarien und so weiter und so fort, wo wir Fantasy-Sci-Fi-Tabletopper doch so ein bisschen noch so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen stiefmütterlich das Ganze vielleicht dann irgendwo betrachten. Die machen sich wirklich Gedanken darüber, so Recherche, ne? Vielleicht gehen manche auch irgendwo in die Bib und Bibliothek und werden dann irgendwo anfangen, Romane irgendwie dann auseinander zu pflücken und keine Ahnung, und suchen irgendwelche Karten, so wie die Jungs das hier gemacht haben. Aber ist schon cool.
Auf jeden Fall. Ich habe mir gerade das PDF hier nochmal, also die Vorschau hier angeguckt von diesem römischen, die 36 Szenarien. Das ist ja super, super geil. Es steht auch schon, welche Abteilungen die Armee haben muss und so. Ist ja mega spannend. Okay. Das hat mich hier jetzt auf dem Feld gebracht. Okay.
Wie gesagt, nur nochmal der Hinweis: Wargame Vault. Also, wenn ihr da das Eintipp-Szenario Wargames, dann werdet ihr förmlich erschlagen mit Szenarien,
ja,
die ihr euch dafür ein Apfel und ein Ei kaufen
könnt. Und tatsächlich, die allermeisten Regelwerke haben einfach auch schon Szenarien drin. Das muss man ganz klar so sagen. Wie gesagt, selbst Age of Sigmar oder wenn wir zurückdenken, das alte Warhammer Fantasy. Das hatte auch schon Abwandlungen drin. Zumindest in meiner Bubble hat es nur einfach niemand gemacht.
Ja, das stimmt.
So.
Die wenigsten, sagen wir es mal so.
Vivi, dann würde ich sagen, was ist ein Szenario, vielleicht als Abschiedsfrage nochmal, dass du auf jeden Fall gerne mal spielen möchtest, was du aber, also so ein ganz konkretes, was du mal irgendwo gesehen hast, aber noch nie spielen konntest bisher.
Boah, Fangfrage, Alter. Was ich noch nie gespielt habe.
Vielleicht, was du mal auf einer Messe gesehen hast, wo du sagst, Mann, ey, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich so gern. Gibt's da was?
Ja. Also allein von der Geschichte her, was die Platten angeht, ist immer für mich so eine Landung auf Omaha Beach irgendwie so eine Geschichte. Was einfach so von der Optik mich einfach reizt. Ja,
kann
reizt,
ich total nachvollziehen.
So was da manche Leute dann machen, so oder ich sag jetzt mal, auf einem Strandabschnitt damals an der Landung in der Normandie. Ich habe da einen wunderbaren Tisch gesehen, die haben einen Teil Strandabschnitt gehabt und ich glaube, der war ungefähr, lass mich jetzt lügen, ein Drittel Platte und der Rest der Platte war zwei Drittel komplett Stadt. Und dann bist du quasi von der Landung am Strand bist du in die Stadt, hast dich dort vorgekämpft und das war richtig, ja, richtig abgefahren. Und wenn ich einen Wunsch hätte, ansonsten würde ich mir, egal welches Spielsystem, würde ich mir wahrscheinlich eins eher wünschen, wo ich während des Spiels vielleicht sogar so ein bisschen Charakterprogression mit da drin habe, wo ich vielleicht auch unterwegs irgendwo Sachen finden kann, die meine Einheiten gerade irgendwie buffen. Dass man vielleicht so ein Szenario mal irgendwie hat, aber das muss kein bestimmtes Spiel sein.
Okay, das finde ich auch cool. Ja, wo es nochmal Effektgang gibt, ja. Also ich habe für mich, glaube ich, so entschieden, Hauptsache asymmetrisch. Na, das heute viel, viel beschworene, dieser Konvoi ist auf jeden Fall eins, ne? Die haben ganz klar unterschiedliche Ziele. Oder auch, ja, irgendwo auf dem Feld sind drei Dinge und man weiß aber nicht, unter welchem ist das Missionsziel oder so. Finde ich super lustig.
Ja.
Genau. Ja.
Vielleicht so als kleine Anekdote, wir haben, wie man schon öfter mal bei mir gemerkt hat, ich bin so ein kleiner Command & Conquer-Fan, ne?
An der einen oder anderen Stelle
und könnte wir man haben,
das rausgehört haben.
An der einen oder anderen Stelle. Ja, genau, habe ich das vielleicht mal irgendwo mal erwähnt. Und wir haben mal so, während wir im Multiplayer gewesen sind, haben wir mal gesagt, so von wegen, ey, pass mal auf, wir können ja die Einheitenstärke, können wir ja einstellen. Sprich, also habe ich eine oder habe ich gleich zu Anfang irgendwie 50 oder 60 Einheiten oder irgendwie so. Wir haben mal das so gemacht, wir haben nur eine Einheit, mit der sind wir gestartet. Das war meistens irgendwie so per Zufall ausgewählt. Also manchmal war das einfach nur so ein popeliger Soldat mit einer Knarre in der Hand. Oder einer ist gestartet mit einem Mammutpanzer. Und dann gab es auf der Map gab es nur Kisten, die du aufsammeln konntest. Und das ist so wie russisch Roulette gewesen. Entweder hast du in der Kiste plötzlich einen weiteren Soldaten drin gehabt oder ein anderes Goodie oder die Kiste ist
hoch. Was ist das denn?
Ja, total witzig. So haben wir relativ häufig haben wir Command & Conquer gespielt. Wenn wir mal irgendwann so einfach keine Lust mehr hatten, Basen zu bauen oder irgendwie sowas, dann sind wir mit einer Einheit sind wir über die Karte gestrotzt und haben Kisten gesucht.
Witzig. Das ist ziemlich nah dran an dem, was du vorhin erzählt hast. Du hast das Spielfeld in 6 Felder aufgeteilt und du würfelst immer. Und wenn du Pech hast, kommt da jemand raus oder du wirst eingesogen. Oder es ist ein Siegpunkt.
Zum Beispiel.
Ja?
Oder es ist ein Siegpunkt, wollte ich gerade sagen.
Auf wie man so viel Inspiration heute. Oh. Ich bin richtig geflasht. Ich freue mich jetzt vor allem auch total, weil ich habe schon gesagt, nächste Woche spiele ich Gangs of Rome. Ich habe einfach richtig Bock.
Ja, glaube ich. Also, du wirst uns auf jeden Fall berichten, nämlich in der anstehenden Kantina dazu. Da werden wir uns auf jeden Fall wiederhören. Ne? Und dann wirst du auf jeden Fall berichten über deine Erfahrung mit Gangs of Rome. Und
dann wird man das Glänzen in meinen begeisterten Augen wird man noch hören können.
Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und was mich auf deinen Gangs of Rome wieder zurückbringt, was ich am Anfang der Folge erzählt habe, ist nämlich genau das. Das ist für mich ein Spiel, wo es einfach nur mit Szenario geht und wo du ganz, ganz viele tolle Szenarien wirklich noch dir erdenken kannst. Also ich denke gerade daran zum Beispiel, dass jetzt gerade aktuell wurde in Pompeji da, ich sag jetzt mal irgendwie so ein Dings ausgegraben.
Ja.
Sag schnell. Genau. In Pompeji wurde in letzter Zeit hier ein Imbiss ausgegraben.
Das mit Foto habe ich
Hinweisen
gesehen.
Drauf.
Ja, großartig.
Was wie wo gekostet hat und was so in den Töpfen noch drin war und so. Und da entspinnen sich bei mir so viele Gedanken plötzlich gerade, dass du sagen kannst, von wegen so, du hast Brot geklaut und musst durch die Straßen von Roms musst du abhauen, damit du deine Familie ernähren kannst.
Komplett.
Du kannst, keine Ahnung, da Leute irgendwo beklauen und was weiß ich nicht was. Dieses Spiel bietet ja eben diese förmliche Möglichkeit der vollen, freien Entfaltung. Und das ist genau das Spiel von wegen so, wo ich dann wirklich sagen würde, Philipp, da hast du alles richtig gemacht. Um deine kreativen Ader wirklich freien Lauf zu lassen. Und ich glaube, das ist dann schon sehr witzig. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn du in der Kantine darüber berichtest.
Ich freue mich da auch schon drauf. Wirklich ganz toll. Also ich habe mir hier aus der Box halt 2 Banden gebaut und ganz viele Zivilisten. Zum einen diese Mobs, die man ja fürs Spiel braucht, aber auch welche, die ich nur als Deko aufs Spielfeld stellen will. Aber ein paar davon auch mit ein bisschen mehr Charakter. Also hier irgendwie so ein Wandersmann oder mal so ein jemand, der einfach, der gerade was klaut oder so. Und da habe ich mir überlegt, was man da alles machen kann. Vielleicht ein Senator geht mit 2 Wachen, die habe ich nämlich auch gebaut, geht vielleicht übers Spielfeld.
Hey, cool.
Und wer schafft, den umzubringen, hat gewonnen. Wie wäre es damit? So. Oder halt, ja, du hast gerade den Imbiss erwähnt, ne? Man muss irgendwo was zu essen klauen und der andere muss es verhindern. Oder wer klaut mehr? Oder es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Der Sklavenmarkt von vorhin, der bietet ja auch einfach nur, verändere eine Sache am Szenario und du hast sofort was ganz anderes.
Und du hast was anderes.
Ja, also da habe ich auch wirklich ganz, ganz viele Ideen im Kopf und freue mich auf alles, was dann noch so kommt.
Und was ich zum Beispiel sehr, sehr spannend fand, das eben noch so zum Abschluss. Es gab mal einen jungen Mann, der hat für so Tabletop-Minis hat er einfach so ein typisches WoW-Fragezeichen hat er als STL gemacht. Das kann man sich kaufen. Und das kann man so, ich glaube sogar, da nagelt mich jetzt nicht drauf fest, entweder liegt das unter dem Base als Ständer damit bei oder man kann es anklicken an das Base. Und so könnte man es rein theoretisch schaffen, dass man halt auch zum Beispiel in einem Spiel wie Gangs of Rome einfach diesem Senator ein gelbes Fragezeichen über den Kopf packt.
Mega.
Und der liefert dir plötzlich eine Zufallsmission.
Das ist ja mega interessant. Wie, was für eine Idee.
Das ist schon geil,
ja,
ne?
Total. Das heißt, am Anfang des Spiels weißt du noch gar nicht, was du überhaupt machen musst.
Nee, richtig. Du baust dir deine Bande auf und hast überhaupt gar keinen Plan von wegen, was du machen sollst.
Davon bin ich sowieso ein Fan, dass du es am Anfang noch nicht weißt. Genau.
Ja.
Ey, was da sich wieder zusammenspinnt. Ich bin wirklich Feuer und Flamme. Toll. So muss es sein.
Ne? Ja.
Vivi, ich hatte ganz, ganz viel Spaß.
Ich auch. Ich glaube, wir wären noch nicht fertig. Wir könnten, glaube ich, noch 5 Stunden weiterreden über irgendwelche Ideen, aber das überlassen wir jetzt den Leuten an ihren Empfangsgeräten einfach mal, sich im Kopf Gedanken weiterzumachen über ihr nächstes Tabletop.
Genau. Wir würden uns total freuen, wenn ihr eure Meinung, eure Gedanken, eure Szenario-Ideen und so weiter dorthin schreibt, wo ihr eben gerade seid. Also man kann ja bei diversen Podcast-Plattformen ja auch Kommentare hinterlassen oder bei Instagram oder eben auch auf unserem Discord, beim Dice & Nuts Discord, der eigentlich so gut wie überall verlinkt ist, muss man schon sagen. Da kommt man schon gut hin.
Stimmt. Ich denke auch.
Genau, da würden wir uns mega freuen. Ja. Bibi, was bleibt uns da noch zu sagen?
Als überlegt euch was. Macht das Spiel tiefer. Macht das Spiel nicht einfach nur, was das Regelbuch hergibt, sondern sagt einfach von wegen so, wir tauchen tiefer in die Geschichte ein, leben die Geschichte und wenn wir uns das nächste Mal sehen, machen wir die Geschichte zu Ende, die bei unserem vorherigen Spiel quasi angefangen hat. Mega. Und so entwickelt sich vielleicht sogar eine Kampagne daraus. Man weiß es nicht.
Hammer. Ich kaufe mir jetzt 240 Orks.
Viel Spaß dabei, Digga.
Und wir hören uns ein andermal wieder. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Macht's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.